Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, ich dich auch.
Sehr schön, sehr schön.
Und natürlich, ist das alles?
Natürlich begrüßen wir auch unsere liebe Hörerschaft. Aber die sind das ja gar nicht gewohnt, dass wir dementsprechend auch unsere Hörerschaft am Anfang grüßen.
Ja, neues Jahr, neues Glück.
Das hatten wir ja irgendwie vor ein paar Folgen, diesen Slogan mit dem neues Jahr, neues Glück. Aber du meinst, dass wir unsere...
Ich kann mich auch schon nicht mehr dran erinnern.
Du meinst, dass wir unsere Begrüßungsmodalitäten oder Eigenschaften umstellen.
Alles neu macht der Mai.
Und nee, das ist mir zu viel Aufwand, das jetzt alles neu zu machen hier. Ich bin froh, dass wir uns so gerade so ein bisschen eingegroovt haben und dass wir nach 715 Folgen auch so ein bisschen eine Routine da reinbekommen haben.
Dass wir uns beide trotz unserer Müdigkeit hier doch noch an den Haaren vor das Mikrofon gezerrt haben. Ne?
Wir haben uns quasi an den eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Ja, so ist
es. Ja, genau, wie Münchhausen, genau.
So ist es, genau. Ja, also wir haben festgestellt, dass wir doch sehr müde sind. Die haben uns ja vor der Aufnahme wirklich eins in die Ohren gegähnt. Irgendwie hat die Frühjahrsmüdigkeit zugeschlagen.
Ja.
Obwohl noch gar kein Frühjahr ist. Sind noch mitten im Winter. Nee.
Sind wir mitten im Winter?
Naja, mitten nicht, aber wir sind halt noch im Winter.
Ja, ja, wobei der Winter ist ja eigentlich vorbei.
Es ist geschmolzen, ja.
Ja, wir haben ja schon wieder Plusgrade. Also es ist der Sommer ist ja schon wieder ausgebrochen.
Es soll aber wieder ein bisschen kälter werden.
Ja, ja, ja. Nächste oder übernächst? Nee, nee.
Nächste Woche.
Ja, so zum Ende, glaube ich, der nächste
ja,
Woche bei uns.
Kann sein. Was ja auch vernünftig ist. Wir brauchen ja auch mal wieder Jahreszeiten, die man klar voneinander abtrennen kann. Ja. Die Natur braucht auch den Winter. Die Landwirtschaft braucht auch den Winter.
Genau, die Natur braucht den Regen.
Und den Schnee. So ist es. Mein Gott, was sind wir heute wieder albern.
Ja, das macht wahrscheinlich die Müdigkeit.
Ja, wie war das? Nach Müdigkeit kommt dumm oder nach Müde kommt dumm? Oder
so ungefähr, ja, ja, genau.
Ja. Ja, okay. Gut, dann wollen wir uns anstrengen, dass wir hier wieder munter werden oder dass wir die Sendung schnell über die Bühne bekommen.
Beides, munter über die Bühne.
Ja, munter, locker vom Hocker und hektisch vom Ecktisch. Gut, also lass uns mal wieder mit Jubiläen beginnen. Wir haben da so ein paar Jubiläen zu feiern. 20 genau. Jahre MacBook Pro, das feiern wir dieses Jahr. Am 10. Januar 2026 hatte Steve Jobs das Produkt oder die Produktreihe vorgestellt. Und
2026?
2006, aber du hast gut aufgepasst, schön. Ich bringe manchmal ein paar Dinge durcheinander. Stell dir vor, er würde noch...
Ja, wir haben 2026.
Ja, und 2006 hat er es halt vorgestellt. Ja. Stell dir vor, er würde nochmal auferstehen und würde nochmal das Ganze vorstellen. Das wäre doch was. Das würde für ein großes Hallo sorgen. Aber nein, es war 2006 und das war ein One More Thing. Das war mir gar nicht so in Erinnerung, dass das noch ein One More Thing gewesen ist. Die wurden ja dann auch immer seltener nach der ganzen Geschichte. Also das war ja dann auch nur noch eine Sache, die dann sehr, sehr selten fortgeführt worden ist. Ich glaube, Steve Jobs hat das weiterhin noch getan bei den Keynotes, diese One More Thing-Geschichte. Aber nach dem Ableben von Steve Jobs wurde das, glaube ich, ganz, ganz selten benutzt, dieser Gag oder diese Marketing-Idee am Schluss der Keynote nochmal ein One More Thing anzuhängen. Mhm. Ja.
Ja.
Ja, und es löste quasi das PowerBook ab, was heißt nicht nur quasi, sondern es löste die ganze PowerBook-Serie ab. Und es gab als erstes nur ein 15 Zoll. Etwas später kam das 17 Zoll Gerät. Das war, glaube ich, nur ein paar Monate später. Und das 13 Zoll Gerät kam erst im Jahr 2008, im Oktober 2008, kam dann die 13 Zoll Modellvariante heraus, die aber ganz, ganz lange technisch immer dem 15 Zoll unterlegen gewesen ist. Jetzt nicht vom Display, das ja sowieso, aber auch von der Ausstattung der CPU oder der CPU-Konfigurationsmöglichkeiten und auch speziell der Grafikkarte. Also wer wirklich ein leistungsstarkes MacBook Pro haben wollte, musste lange Zeit dann das 15 Zoll Gerät nehmen. Das hat sich ja dann auch verändert, dass die Geräte dann irgendwann auf Augenhöhe gewesen sind. Aber das brauchte eine ganz, ganz lange Zeit, dass wirklich alle Zollklassen auf der gleichen oder auf dem gleichen Leistungsniveau unterwegs gewesen sind. Ja, 20 Jahre. Lange ist es her.
Das ist verdammt lange her, ja.
Ja, und ich hatte eigentlich gar nicht so viele MacBook Pros, muss ich sagen. Also das hat sich alles in Grenzen gehalten. Ich habe diese Zeit relativ lange mit sehr vielen gleichen Geräten durchgehalten.
Ich bin ja damals, bei mir waren das, ich kam ja vom PowerBook.
Du hattest genau, auch mal eine 17-Zoll-Variante, ne?
Ja, ich hatte mein erstes war ja ein PowerBook 15 und zwar die vorletzte Generation.
Mhm.
Genau, die vorletzte Generation, da bin ich eingestiegen mit dem PowerBook. Es war ein 15, dann hatte ich ein 17, 15, ja. Das 15er war mir zu klein, da hatte ich mir das 17er dann geshoppt. Das 17er wurde mir auf Dauer zu groß, dann bin ich wieder auf das 15er.
Mhm.
Und dann bin ich jetzt auf das MacBook umgestiegen.
Auf das?
Nicht das Pro, sondern auf die...
schwarze Kunststoff.
Genau, das schwarze Kunststoff. Mhm. Hab mich leider, wie bei so vielen Gadgets, ja, oder generell Technik, ärgere ich mich heute, dass ich mich von dem schwarzen wieder getrennt habe. Das habe ich ja dann zur Finanzierung folgender Technik ja dann auch wieder verkauft, was ja eigentlich auch Sinn macht, aber heute ärgere ich mich schon ein bisschen. Aber wir haben im Haushalt immer noch ein weißes.
Mhm.
Das ist noch da, wobei das nicht so schön gealtert ist, wie das schwarze.
Ja, das ist dann etwas vergilbt an manchen Stellen. Ist aber unterschiedlich. Es gibt da wirklich noch Versionen am Markt, die sehen wirklich aus wie neu. Und es gibt Versionen, die sind halt sehr schlecht gealtert. Das ist auch immer so ein bisschen abhängig von den Bedingungen, in denen sie gelebt haben. Ne?
Dann hattest du ja das Problem mit dem Kunststoff, was gebrochen ist. Genau. Ja.
Da wurde ja einiges ausgetauscht von Apple. Da gab es auch ein Reparaturprogramm.
Da waren wir lange nicht davon betroffen.
Mhm.
Klar, mittlerweile hast du das auch, aber das ist ja auch schon lange vorbei. Also von daher, okay, Pech gehabt, aber was soll's. Es wird ja eh nicht mehr so genutzt. Ja, ab und zu wird es mal nochmal angemacht, um so ein bisschen verklärt in die Vergangenheit zu gucken und sich zu freuen, was man damals noch an Technik hatte, ja, beziehungsweise was man da alles mitmachen konnte. Aber ansonsten, klar, du könntest heute theoretisch noch ein bisschen E-Mail mitmachen, aber...
Ja, also ich kenne so einige Leute, die pimpen die Dinger noch auf, die bauen da SSDs rein, bauen da noch Arbeitsspeicher rein, was auch damals noch möglich gewesen ist und versuchen das noch so halbwegs mit OpenCore Legacy Patcher in die Neuzeit zu bringen. Ja, das geht teilweise noch, aber ob man das dann auch wirklich will und ob das auch wirklich sinnvoll ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wenn ich natürlich nur ganz stumpf Textverarbeitung damit mache und das als E-Mail-Maschine oder als Surfmaschine benutze, kann man vielleicht noch Augen zudrücken, sage ich jetzt mal. Ne?
Wenn man heute einfach aktuelle OS-Versionen installieren könnte,
ja,
wäre das noch ein anderes Thema.
Ja, was heißt einfach, aber mit OpenCore Legacy Patcher ist es ja schon einfacher geworden.
Es ist einfacher geworden, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie meiner Frau da ans Herz legen würde und würde sagen, hier komm, lad dir mal das und das runter, guck mal und installier das da drauf. Nee, also wenn man heute noch offiziell, wie gesagt, nicht unbedingt die neueste, aber eine aktuellere Version vom OS halt runterladen könnte und das dann, wie gesagt, für E-Mail und ein bisschen Surfen noch benutzen könnte, okay, aber
ja,
das kann's ja nicht mehr.
Das ist so. Ich habe das letztens auch mal ausprobiert mit so einer alten Kiste. Ja, es geht. Also wenn man so eine alte Kiste weiterhin verwenden will, würde ich sagen, installiert euch da irgendeine Linux-Distribution drauf. Da wird man wahrscheinlich leistungstechnisch mehr rausholen können, als wenn man das mit einem OpenCore Legacy Patcher macht. Ist meine Meinung dazu. Weil Linux ist da so ein bisschen anspruchsloser an die Hardware. Okay, aber es ist halt bei vielen Leuten auch noch ein Bastelprojekt, die einfach mal versuchen, so ein altes Schätzchen wieder zum Laufen zu
bringen. Ja, das hatte ich ja relativ lange mit meinem ersten MacBook Air gemacht.
Ja.
Das habe ich ja auch über das, was offiziell supported wurde von OS, also von den OS-Versionen, hatte ich das ja auch noch mit Updates versorgt. Aber irgendwann ist halt Ende.
Ja, ja, klar.
Gerade die erste Generation. So designtechnisch ist die auch heute noch gelungen, finde.
Das war die mit der Klappe noch, ne?
Das ist das, genau. Das ist die
mit der Klappe. Hatte die denn schon SSD drin oder hatte die noch die HD drin?
Wie war das bei mir? Ich habe zwischendrin auf jeden Fall eine größere Platte rein. Und dann auch eine SSD, aber hatte ich schon eine SSD oder hatte ich noch eine HD?
Weil die allererste Version hatte ja nach meiner Meinung.
Weil das Problem ist ja auch der Anschluss. Du
das war eine
CIF-Anschluss. Genau. Genau. Ich hatte auf jeden Fall die Festplatte gewechselt, aber frag mich jetzt von was auf was. Also auf was, ja, aber von was ich kam, weiß ich nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall die Festplatte gewechselt und auch den Akku mal zwischendrin.
Ja, ja.
Ja, das ging ja aber auch noch relativ einfach.
Verhältnismäßig im Vergleich zu heute, ja.
Der Akku sah auch nicht mehr so lecker aus, als ich den gewechselt habe. Der war ein bisschen gebläht.
Ja, passiert halt.
Ja, aber wie gesagt, mir gefällt er heute noch sehr gut. Die Klappe, nice, ja, aber mein Gott, da gingen so viel große USB-Sticks oder teilweise auch Adapter und Kram, die da nicht mehr reingepasst haben, ja, weil einfach die Klappe im Weg war. War schon ein bisschen schwierig, aber trotzdem ein sehr nices Gerät, ja.
Ja, ich meine, man muss das natürlich, da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu, ja, wir kommen da nahtlos, können wir ja da auch zu übergehen, weil wir feiern auch 18 Jahre MacBook Air. Am 15. Januar 2008 wurde das MacBook Air vorgestellt, auch noch logischerweise von Steve Jobs. Und ich habe mir auch zu dem Jubiläum mal wieder die Keynote angeschaut oder Teile der Keynote, wo das aus dem Umschlag herausgezogen worden ist, das Gerät. Und ja, 2008 war das revolutionär, was da gezeigt worden ist. Ja, aber wenn man sich den Markt anschaut.
Die Präsentation auf der Bühne war auch sehr nice.
Ja.
Ja. Und klar, wie du schon gesagt hast, wenn man sich den Markt anguckt, was damals an Geräten da war, beziehungsweise in welche Richtung der sich entwickelt hat, welche anderen Hersteller mit ähnlichen Produkten dann auch auf den Markt kamen, war das schon im Prinzip das Gerät, hat sich ja auch im Prinzip verkauft wie
geschnitten Brot.
Wie geschnitten Brot, zumindest mal bei der Klientel, die damit glänzen wollte, beziehungsweise so die Zielgruppe auch war.
Ja. Also die aller.
Weil es war ja auch in der ersten Version zu der damaligen Zeit kein Power-Arbeitsgerät, ja.
Ja, das war halt fokussiert auf die Leichtigkeit und auf die Kompaktheit. An der dicksten Stelle, glaube ich, 1,94 Zentimeter und an der dünnsten Stelle 0,4. Was weiß ich, also war ja eine Keilform, das war ja vorne halt wesentlich dünner als hinten.
Ja.
Und das Design haben sie auch ganz, ganz lange weiter transportiert. Das haben sie ja erst vor ein paar Jahren dann verändert oder sich davon verabschiedet, von dem traditionellen Keildesign. Ja, und das allererste MacBook Air war ja auch letztendlich leistungstechnisch nicht, was du eben gerade gesagt hast, nicht so toll und auch wesentlich teurer als die Konkurrenz aus dem PC-Lager, ne?
Generell MacBook Air war damals oder die ersten Jahre schweineteuer.
Ja.
Du hast da natürlich, also man kann sagen, im Prinzip, wir hatten ja auch andere Hersteller, gerade auch Sony in dem Umfeld, die mit kleiner Elektronik oder mit kompakter oder sehr, wie gesagt, sehr filigraner Elektronik auch ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei waren, was die Preisgestaltung betrifft, auch bei den Walkmans damals.
Ja.
Die waren da ganz weit vorne, wie gesagt, was die Preise betrifft. Und da war das MacBook Air natürlich auch mit dabei. Über die Jahre, und da muss man ja auch sagen, die Preise sind ja dann, haben sich wesentlich nach unten bewegt gehabt.
Ja.
Als wir das erste Mal unter die $1,000 kamen, ja, das war ja auch so ein Meilenstein, gerade für das MacBook Air. Und ich finde es bis heute, oder sagen wir mal, bis der Designwechsel zu dem aktuellen kam, finde ich das bis heute eigentlich mit das schönste MacBook, ja, was wir, oder generell Laptop, sagen wir mal so, was Apple gebaut hat. Klar, die Pro-Geräte, auch gerade was die Anschlüsse und die Leistungsfähigkeit betrifft, nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das MacBook Air, wie es angefangen hat und zu was es geworden ist und auch was es gerade heute aufgrund der M-Prozessoren ist, ist eigentlich für mich die, nicht die stärkste Entwicklung, aber mit einer der, ja, wie soll ich denn jetzt sagen?
Interessantesten Entwicklungen,
genau,
würde ich sagen.
Genau, ja. Die wir da gesehen haben. Und zwar nicht nur jetzt speziell bei Geräten von Apple, sondern generell, was die Kategorie betroffen hat, ja. Und heute Leistung, mein Gott, wir haben ja sowieso schon immer gesagt, Pro Ja, ist ja im Prinzip, wie der Name schon sagt, für die Pro-User. Mhm. Aber gerade heute auch mit der Leistung, die du einfach hast bei den Geräten, du musst da nicht zwangsweise dir ein Pro kaufen, nur weil du die Leistung brauchst. Ja.
Leistungstechnisch weniger. Also meine Entscheidung, warum ich mich für ein Pro entschieden habe, war halt das Display. Weil du hast halt ein wesentlich helleres Display. Und
die Frage ist halt, wie will man Leistung definieren? Definiert man Leistung, wie gesagt, nicht nur über die Rechenpower, die das Gerät hat, sondern über die technischen Funktionen, die mir das Gerät bietet und die ich, wie gesagt, und auch das Leistungs- oder die Anforderungen, die ich an die Technik habe, okay. Aber alleine das, was die Rechenpower betrifft,
klar,
wenn ich die Anschlüsse, Display, Größe etc. brauche, okay, dann definiert sich allerdings mein Anspruch auch anders als das MacBook Air. Aber wenn du sagst hier, ich brauche im Prinzip, oder ich hätte gerne ein bisschen mehr Rechenpower, brauche aber den ganzen Rest nicht,
ja.
Da kannst du für Jahre im Prinzip glücklich sein mit dem aktuellen MacBook Air.
Das ist richtig. Und wie gesagt, wären die Displays identisch, dann hätte ich mir auf jeden Fall auch ein MacBook Air gekauft. Hm. Dann wäre mir der Unterschied von 15 auf 16 Zoll auch quasi egal. Dann würden mir auch die 15 Zoll reichen. Aber das Display ist halt von der Qualität leider nicht so gut wie in der Pro-Serie. Und ich würde mir wünschen, dass sie sich ein Beispiel an ihren iPhones nehmen würden und dass sie die Displays auf den gleichen Stand ziehen würden. Was sie ja bei den iPhones geschafft haben. Also das Standard-iPhone und die Pro-Serie sind ja letztendlich endlich identisch. Und das würde ich mir auch für die MacBook-Serie wünschen. Aber ich glaube, da haben sie Angst vor, dass sie zu nah an die Pro-Serie drankommen letztendlich.
Aber auch da, wenn du ein sehr gut ausgestattetes MacBook Air bauen kannst zu einem, also nicht zu einem Billigpreis, sondern zu einem vernünftigen Preis, und du kannst, wie gesagt, deine Kundschaft da glücklich machen mit entsprechend dem Display-Upgrade, dann sollte Apple das auch machen. Ich kann da immer nur wieder Steve Jobs zitieren, der gesagt hat, wenn wir irgendwie kannibalisieren wollen, dann machen wir es doch bitte selbst.
Ja, richtig.
Dann, wie gesagt, dann okay, dann verkaufe ich dem eben kein MacBook Pro, sondern ich verkaufe ein schickes MacBook Air. Oder ein MacBook, je nachdem, wie die Reihe sich noch entwickelt. Ja, ist ja wurscht, aber Hauptsache er bleibt bei Apple.
So sehe ich das auch,
Und wie gesagt, dann mach's doch. Ja. Ich glaube auch über kurz oder lang, das ist auch, wir haben es bei den iPhones gesehen, das ist eine Technik, die tropft auf jeden Fall auch darunter.
Naja, das hoffe ich mal. Bei den iPhones hat es halt sehr, sehr lange gedauert, bis da mal was runtertropft. Ja. Und ich glaube, das war auch der letzte Drücker. Hätten die das jetzt noch länger hinausgezogen mit dem schlechten Display?
Ja, berechtigterweise wurde die Kritik ja auch immer lauter.
Ja, ja.
Und wie gesagt, wir haben es. Die, was heißt jetzt Kritik bei den MacBooks oder beziehungsweise bei den Airs, aber auch da wird der Ruf lauter, beziehungsweise das Feedback an Apple wird lauter, wobei Smartphones nochmal ein ganz anderes Ding sind, ja.
Ja.
Es ist ein ganz anderes Gerät. Der Druck aus der Android-Welt ist da auch ein bisschen größer. Man musste da jetzt auf jeden Fall mal nachziehen, was das Feature betrifft. Das ist jetzt bei den MacBooks oder gerade auch bei den Airs jetzt ein bisschen anders als beim iPhone. Aber auch da, das wird kommen.
Das ist richtig. Obwohl es gab jetzt ja neue Gerüchte, wo wir gerade nochmal bei Displays waren, weil ich heute gelesen habe, das iPhone 17e, das soll zwar eine Dynamic Island bekommen, okay, aber es soll weiterhin noch ein 60 Hertz Display behalten. Also da wollen sie jetzt nicht gleichziehen mit der kompletten iPhone-Serie. Na gut, okay. Da kann ich es auch irgendwo noch so ein bisschen verstehen, um Differenzierungen zu schaffen. Ich hoffe denn allerdings, dass das 17e dann endlich MagSafe bekommen wird, dass sie das jetzt korrigieren werden. Ja, naja, okay. Schauen wir mal. Gut, wie gesagt, 20 Jahre MacBook Pro und wir sind dieses Jahr dann im Jubiläumsjahr. Da würde ich mir doch wünschen, dass sie dann auch dieses Jahr, diese 20 Jahre endlich mal zum Anlass nehmen, 5G oder Cellular zu implementieren. Das wäre doch jetzt mal nach 20 Jahren der richtige Zeitpunkt, das zu tun.
Ja, das wäre eigentlich die Killer-Applikation damals beim MacBook Air gewesen.
Ja, gut, okay. Aber ich hoffe ja, dass sie jetzt dieses denkwürdige Datum nehmen und ein Knallergerät dieses Jahr raushauen und ein Feuerwerk der Features abfeiern oder abschießen werden und uns da überhäufen mit Überraschungen. Apple mag ja eigentlich Jubiläen. Da bin ich
ja,
gespannt.
Ja, ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie was total Ausgefallenes sehen.
Naja, man geht ja von einem Touch-Display aus, aber das haben wir auch schon so oft besprochen. Ja, aber anyway, wenn es ein Touch-Display drin hat, heißt es ja nicht, dass ich auch diese Touch-Display-Funktion nutzen muss. Ich muss es ja nicht antatschen. Ne? Also, ist ja kein Zwang.
Die Frage ist halt, was machen Sie damit?
Softwaretechnisch, wie setzen Sie es um, ja.
Oder auch, was bedeutet das auch für das Hardware-Design?
Ja,
und wirst du das Display zum Beispiel komplett nach hinten wegklappen können? Wird es drehbar, ja, damit du,
zum Beispiel,
wie gesagt, dann ein Tablet draus machen kannst?
Habe ich eine Pencil-Kompatibilität etc.?
Genau.
Ja. Und letztendlich, auch wenn ich diese Funktion nicht brauche, muss ich sie ja dann auch mitbezahlen. Ne? Und es könnte natürlich dann auch wieder die MacBook Air-Spalte beleben für alle diejenigen, die das gar nicht haben wollen und diesen Aufpreis halt nicht mitfinanzieren wollen.
Ja, die Frage ist ja auch, ist das ein Feature, was direkt in jede Version reinkommt? Oder
ob man es optionieren kann als Aufpreis.
Genau.
Ja. Das wäre natürlich die cleverste Lösung nach meiner Meinung. Wenn man einfach sagen kann.
Oder wird es eine neue Kategorie? Weil wenn du wirklich sagst, okay, du kannst das Display wegklappen, machst da quasi ein Tablet raus. Ach, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema.
Ja, du musst natürlich.
Die Frage ist halt, was machst du dann wirklich softwaretechnisch draus?
Ja, das ist das A und O. Wenn du das jetzt nicht weiter umsetzt und diese Touch-Funktionalität nicht weiter softwaretechnisch umsetzt, bringt das ja relativ wenig.
Genau. Willst du dann wirklich ein OS 10 mit Touch optimiert haben oder willst du dann in einen iPad-Modus gehen? Und das ist. Lass uns das.
Obwohl ja ganz viele sagen, was mir persönlich noch nie passiert ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit stundenlang am iPad arbeite, dass ich dann, und wenn ich dann wieder aufs MacBook wechsle, dass ich dann versehentlich aufs Display touche.
Nee,
ist mir noch nie passiert.
Nein.
Weil mir wird ja dann sofort bewusst, ich bin ja erstmal in einem ganz anderen OS.
Genau.
Und ich habe ein ganz anderes Gerät vor mir.
Du hast ja auch einen anderen Formfaktor, genau.
Ja, auch
klar,
wenn ich jetzt.
Klar ist es Display, aber gerade das iPad kommt ja ohne feste Tastatur.
Naja, gut,
alleine haptisch weiß ich schon, das sind zwei unterschiedliche Geräte. Ja.
Naja gut, das Magic Keyboard ist ja mehr oder weniger auch eine feste Tastatur.
Ne? Boah, mehr oder weniger.
Ja. Obwohl ich zugeben muss, dass ich jetzt nicht so stundenlang an einem iPad oder generell an einem iPad arbeite, sage ich jetzt mal. Ne? Das kommt noch dazu. Also von daher, ja, ich müsste es vielleicht beim ganzen Tag ausprobieren, ob ich dann versehentlich mal auf das MacBook-Display touche.
Ich habe aus Versehen auf das Touch-Display von meinem Firmenlaptop getippt, ja, und habe mich dann ganz gewundert, oh, was ist jetzt hier passiert? Okay, das Ding hat ein Touch-Display. Aber für was?
Ja.
Für was denn bitte? Ja, für was? Nur damit ich da irgendwo ein Fenster mal wegklicken kann oder eine Bestätigungsbox, ein Okay drücke oder so? Nach wieso?
Und man verschmiert ja auch das Display.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Ja. Ja, gut, dieses Thema werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal aufnehmen müssen, wenn dann wirklich ein Touch-Display kommt. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Die Gerüchte gehen ja halt leider in diese Richtung. Ja.
Ich befürchte, dass es so ein halbgares Ding wird wie iPadOS. Also nicht, dass es jetzt iPadOS wird auf dem Ding. Aber wie gesagt, dass das wieder so eine halbgare Lösung wird, wie wir es jetzt aktuell beim iPad mit iPad OS haben. Und klar, manche werden sagen, wieso redet der von halbgaren OS oder so? Es ist ja iPad OS und es ist ein iPad.
Ja, iPad OS.
Gerade auf den Pros, ja. Schwieriges Thema.
Schwieriges Thema. Und im Endeffekt ist es ein halbgares System für das, was uns die Hardware anbietet. Aber das beten wir ja mantraartig hier runter. Und
ja,
es hat sich auch nicht verändert.
Deswegen hatte ich eben eigentlich auch gesagt, wir lassen das Thema. Ja. Weil du kommst da bei einem MacBook Pro mit einem Touch-Display, kommst du in genau dieselbe Problematik rein, wie wir es beim iPad haben, jetzt nur andersrum. Weil, wie gesagt, du kommst von OS X, hast ein Touch-Display, was willst du da mit OS X machen? Ja, wie soll da die Touch-Lösung aussehen? Und beim iPad Pro hast du das Problem, du hast da ein iPad OS drauf, was aus uralter Zeit nicht richtig gewachsen ist mit den Möglichkeiten, die dir die Hardware bietet.
So ist es. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Bekannten, der von sich behauptet hat, 90% mit dem iPad zu arbeiten, und dann hat er mir seine ganzen Anwendungsszenarien aufgezählt und hat gemeint, ja, dafür braucht man ja auch schon ein iPad Pro. Und da habe ich gesagt, nein, du hast mir ja gerade intensive Textverarbeitung aufgetischt als Anwendung. Du hast mir leichte Bildretusche angeboten als Bearbeitung und ein bisschen E-Mail und ein bisschen Websurfen. Und dafür brauchst du kein iPad Pro, da kannst du ein iPad Air nehmen. Punkt. Also.
Da ist die Frage, inwieweit du nicht sogar mit einem
Standard-iPad
mit einem Chromebook.
Ja, gut, wenn du in der Apple-Welt bleiben möchtest, wird es schwierig.
Ja, klar, aber ich meine technisch gesehen.
Aber er meinte halt, das begründet das Dasein eines iPad Pro-Gerätes. Und das sehe ich ja nun wirklich gar nicht so. Weil du hast eine wahnsinnige Leistung und du hast ein Betriebssystem, das es gar nicht ausnutzt. Aber okay. So hat jeder seinen Glauben an das, was er da tut und an was er da macht mit dem Gerät. So, dann können wir doch zum nächsten Jubiläum gehen. 30 Jahre USB 1.0. Der Anschluss für fast alles. Betonung liegt auf fast. Und wieso wir das jetzt gerade hier mit einpflegen, ist ja, dass Apple da wirklich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Anschluss so schnell, in Anführungsstrichen, schnell unterstreiche ich jetzt mal und stelle es ganz stark in Anführungsstriche, aber Apple war quasi auch der Geburtshelfer für USB, weil der iMac, der bunte iMac, der damals rausgekommen ist, der erste Rechner war am Markt, oder der Rechner, wo man von einer Volumenproduktion ausgehen kann, der erste Rechner mit USB quasi. Obwohl, man muss fairerweise dazu sagen, Intel hatte schon Mainboards am Start mit USB, aber die waren so verbuggt und die waren in so einer kleinen Auflage verfügbar. Und damals hatte Intel ja noch eigene Mainboards am Start, was sie ja auch vor ein paar Jahren dann wieder eingestellt haben, die Mainboard-Produktion. Aber diese ganze Geschichte war damals halt sehr, sehr anfällig und sehr, sehr wackelig. Windows 95 hatte USB-Support, aber das war auch extrem schlecht und extrem instabil. Und erst so richtig stabil wurde es dann ja eigentlich in der Windows-Welt mit Windows 98. Und da fing es dann auch an, so breite Akzeptanz und so breite Stabilität in der Microsoft- oder in der PC-Welt zu bekommen, das Ganze. Und bei Apple war es halt schon wesentlich früher am Start, auch wenn es da sehr wenig Hardware für gab. Aber Apple hat dazu beigetragen, dass es populär geworden ist, das Ganze. Oder dass es so schnell in Anführungsstrichen populär geworden ist.
Ja, was mit USB funktioniert hat, war mit FireWire leider nicht ganz so erfolgreich. Ja.
Das hat aber auch, man hat ja auch vermutet, dass Apple eher auf FireWire setzt, weil das war ja auch zu dem Zeitpunkt die Idee, dass Apple FireWire etablieren will und weiterhin verfolgen will. Aber das hat ja auch das Problem gehabt, wenn du von FireWire 400 auf 800 gegangen bist, das war ja dann der nächste Standard, dass das nicht steckerkompatibel gewesen ist. Ganz anders bei USB, da waren die Stecker kompatibel. Sie hatten halt nur verschiedene Geschwindigkeitsstandards, die halt logischerweise von 1.0 nicht unterstützt worden sind, wenn du jetzt 2.0 Geräte angeschlossen hattest. Du warst aber zumindest steckerkompatibel, wenn logischerweise auch nicht geschwindigkeitstechnisch kompatibel.
Ja, du konntest wenigstens deine Einzel halt an den nächsten halt, 2, 3. Heute ja teilweise noch, was ist teilweise, heute noch 3.
Ja.
Ja, und die folgenden, solange du da USB-A hast, kannst du eigentlich dein Gerät anschließen,
Richtig. Und es hat
dann noch, je nachdem, was für eine Hardware da anschließt, wenn es die Treiber dann entsprechend noch gibt für Windows, Aber,
ja, und ich weiß damals noch ganz genau, wo Windows 95 rausgekommen ist, da war ich ja noch auf beiden Partys unterwegs. Das heißt, ich war im Mac-Bereich und im PC-Bereich unterwegs. Und da hat man sich dann auch wirklich, nur weil es so viel tolle Sachen versprochen hat, also der Standard, hat man sich dann auch irre teure Dinge gekauft. Mein erstes USB-Gerät war eine Sherry-Tastatur, weil theoretisch gesehen oder auch praktisch gesehen totaler Irrsinn, wozu eine USB-Tastatur, weil jeder Rechner hatte einen PS2-Anschluss und damals war auch gerade so die alten DIN-Stecker unterwegs Und da hatte man dann halt eine USB-Tastatur. Immerhin hatte man dann in der Tastatur noch einen kleinen USB-Hub, wo man dann drei weitere Geräte anschließen konnte, der aber auch nur ein passiver USB-Hub gewesen ist. Damals musste man den Kunden erstmal beibringen zwischen aktiv und passiv und all solche Dinge. Aber die Tastatur hat 250 D-Mark gekostet. Also nur, weil sie USB hatte. Da war man halt noch so bekloppt und hat sich das gekauft. Ja. Und so richtig in der Masse hat es dann, glaube ich, Anklang gefunden, wo 2000 die ersten USB-Sticks rausgekommen sind. Ich glaube, da hat es dann bei den meisten so Klick gemacht, was das alles kann und was die Idee hinter USB wirklich ist. Ist so meine Vermutung. Obwohl die auch schweineteuer gewesen sind. Ne? Mein erster USB-Stick hatte 8 Megabyte. Megabyte.
Ah, meine erste Festplatte hatte 20, also von daher.
Ja, aber.
Das war halt da. Ja. Wie heißt es schon? Wir hatten ja damals nichts. Ja.
Und davon ganz schön viel. Meine erste Festplatte hatte 5 Megabyte, das weiß ich noch. Und die war so groß
meine erste war 20, ja.
Die war so groß wie ein Schuhkarton.
Da musste ich lange für sparen. Oh, nee. Ich hatte schon, also meine erste Festplatte. Ah, nee, stopp, warte mal, wie war denn das? Ach nee, stimmt gar nicht. Das war nicht meine erste Festplatte. Meine erste Festplatte war, genau, das war auch so Schuhkartonmäßig.
Ja.
Damals, das war ja noch zu Amiga-Zeiten, dieses externe Gehäuse, nicht ganz Schuhkarton, aber das externe Gehäuse mit der Festplatte, stimmt. Da hatte ich, das war ja noch 5¼ Zoll. 5¼ Zoll, oder? Ja. Nee, nicht 5¼.
Doch, es gab 5¼ Zoll Festplatten, gab es, ja. Die allerersten oder eines der allerersten.
Boah, ich weiß es nicht mehr.
Und dann ging es auf 3½, ja.
Es gab weil die 20er war eine 2½ Zoll, die habe ich.
Das ist die Notebook-Größe, 2½ Zoll.
Weil die habe ich nämlich in meinen Amiga damals eingebaut.
Ja.
Also in den Amiga.
Ja, das wollte ich eigentlich auch, aber dann.
Und das war ja, glaube ich, ein 500er damals.
Dann habe ich gesagt, nein, ich baue den ganzen Amiga um in ein Gehäuse. Ja. Weil dann die Platten, da konnte man dann 3½ Zoll Platten vernehmen.
Ja.
Und die waren ja auf SCSI-Basis, die Amiga-Platten, und die waren dann letztendlich günstiger. War allerdings auch eine Milchmädchenrechnung, weil ich habe ja dann auch das Gehäuse kaufen müssen. Ne?
Ja, genau. Und das war auch nicht so günstig damals. Ja.
Nee, war es nicht. Aber man hat sich das dann halt schön gerechnet, ne?
Du hast ja noch ein bisschen mehr gebraucht als nur das Gehäuse. Aber
Tastatur, Maus, letztendlich, klar.
Andere Zeiten, nein.
Aber man hat sich dann halt diese Modifikationen schön gerechnet. Damals hat man sich sehr vieles schön gerechnet, wenn es um das Hobby IT gegangen ist, ja. So ist das. Aber gut, das war auch kein 500er. Das war der letzte Amiga, den ich mir gekauft hatte. Das war ein 1200er. Das war nochmal das große Aufbäumen bei mir im Amiga-Bereich. Mhm.
Also das, was ich mir mal ganz übelst zusammengebaut habe zu den alten Amiga-Zeiten noch. Ich hatte ja auch mal einen CD32.
Hatte ich auch mal, ja.
Und aus dem CD32 konntest du ja mit Zubehör, da gab es ja auch einen Hersteller, der den Erweiterungsport, konntest du ja dann dir ein Modul in Anführungszeichen kaufen. Das hat ja im Prinzip einen 1200er draus gemacht.
Ja, kann sein, ja. Mhm.
Und das hatte ich ja damals auch.
Mhm.
Das habe ich mir gegönnt. Und war da relativ lange auch happy damit. Ja.
Ja.
War schon, also wie gesagt, dem Amiga weine ich heute noch nach.
Ja, er hat vieles richtig gemacht, der Amiga. Aber auch sehr vieles falsch. Sieht man letztendlich daran, dass er vom Markt verschwunden ist.
Ja, also Commodore hat leider einige falsche Entscheidungen getroffen, unter anderem ja auch in dem CD32. Nicht ohne Grund waren sie, ging es ja dann zu Ende, ja, mit Commodore. Aber trotzdem, wie gesagt, generell dem Amiga, ich bin Commodore heute noch schlecht zu sprechen, wie sie halt da, wie sie es halt versaut haben im Prinzip, ja. Leider.
Commodore hätte die Chance gehabt, zumindest im PC oder im Computerbereich, neben Apple die zweite Macht zu werden in dem Bereich Software, Betriebssysteme aus einer Hand. Das hätte in irgendeiner Art und Weise aus Commodore werden können. Haben sie aber leider verpasst.
Ja.
Weil sie waren ja anfänglich sehr, sehr gleich unterwegs. Motorola-Chips etc. Und sie waren dem Ganzen ja sehr ähnlich. Oder die hatten ja so viele Verwandtschaften sozusagen. Die Grundidee war ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Immer so stark runtergebrochen. Umsonst sind ja auch nicht so viele Nutzer aus dem Amiga-Bereich dann auch auf Macs umgestiegen. Sie haben ja auch dann versucht, also das war so meine Wahrnehmung, die Amiga-Leute so den PC-Markt zu meiden, jedenfalls zur damaligen Zeit, wo es dann so langsam mit Commodore.
Also ich habe lange mit Amiga gemacht und habe ja das Thema PC sehr, sehr, sehr lange ausgesetzt, ja.
Ja.
Also ich habe das ja wirklich ausgereizt bis zum bitteren Ende sozusagen, ja.
Naja, das war ja auch zu meiner Schulzeit auch immer so ein Problem. Die PC-Fraktion und die Amiga-Fraktion, da ging schon so ein Graben durch die Klasse. Das war halt leider so. Ja. Gut, aber wie gesagt, USB ist ja nun die Schnittstelle, die sich mehr oder weniger mit ganz, ganz vielen weiterführenden Entwicklungen bis heute gehalten hat. Und ich denke auch, da werden wir noch weiteres von hören in dem Bereich in den nächsten Jahren.
Ja, USB wird so schnell nicht irgendwie
sterben.
Wir sehen es ja gerade, oder wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, wie die Entwicklung ja weitergeht, welche Standards und welche Funktionen da noch integriert werden in USB. Und das sieht ja nicht nach aus, als würde es für USB irgendwie einfacher werden. Also von daher.
Nein, es ist ja intransparent genug, ne? Wenn man da jetzt sich nicht tief drin einarbeitet, kann man da schon Schiffbruch erleiden. Das ist ja noch.
Ja, beziehungsweise wenn man nicht mit offenen Augen da unterwegs ist. Ja. Dann kann man sich auch mal wundern, warum das Kabel, was man da angeschlossen hat, nicht das tut, was es soll. Ja, oder das Gerät, was man mit diesem Kabel angeschlossen hat, nicht das tut, was es soll. Ja.
Und deswegen wünsche ich mir da mehr Erleichterung für den Normalanwender, der sofort unterscheiden kann, was kann das Kabel und sich da jetzt nicht so tief reindenken muss. Also das sollte eigentlich viel transparenter und einfacher werden, das Ganze. Diese ganzen Kabelgeschichten, ist meine Meinung. Einfacher wäre es natürlich, wenn es nur einen Standard geben würde und man würde nur ein Kabel mit den höchsten Spezifikationen rausbringen, was alle Unterstandards halt kann, aber das wird dann natürlich auch teuer.
Das ist ja das Problem, ja.
Man kann sagen, kauf dir ein Thunderbolt 5 Kabel und du hast alles erledigt, aber das ist ja nicht die Lösung.
Wieso Thunderbolt? Ich will doch USB.
Aber ja. Naja. So, aber jetzt mal von den ganzen Jubiläen weg zu dem Thema, was, glaube ich, diese Woche so die Apple- und die Android-Welt so...
Nicht nur die.
Ja, aber da hat man es halt ganz stark nachhören, nachlesen können. Apple hat jetzt offiziell bestätigt, dass Google Gemini das Fundament von Siri wird oder das Gehirn von Siri wird. Nicht nur von Siri, sondern auch für die ganzen Apple Intelligence Funktionen. Und das haben sie mal so ganz nebenbei, auch wenn das, denke ich, orchestriert gewesen ist und abgesprochen gewesen ist, im Rahmen eines CNBC-Interviews bekannt gegeben. Da haben sie das dann halt fallen lassen und das war natürlich, denke ich, geplant und gestaged. Viele haben geschrieben, naja, das haben sie mal so nebenbei gedroppt. Das war alles abgesprochen, wie das zu laufen hat, das Interview mehr oder weniger. Oder dieser spezielle Teil von dem Interview, das war alles vorher schon geplant, ist meine Meinung dazu. Und dann hat es auch nochmal Google bestätigt oder sie haben es dann halt nochmal gemeinsam bestätigt, dass es dann eine mehrjährige Zusammenarbeit geben wird zwischen Google und Apple in dem Bereich. Ja, man kann es jetzt stark diskutieren. Ich finde es eigentlich gut, dass das jetzt endlich raus ist. In der Gerüchteküche war es ja schon lange und dass jetzt dieser Schritt vollzogen wird. Und viele haben das ja ganz stark kritisiert. Das ist eine Bankrotterklärung von Apple und das ist ein Eingeständnis ihrer Unfähigkeit in dem Bereich. Ja gut, kann man so sehen. Apple hat lange diesen Zug KI und AI verschlafen und haben viele an sich vorbeiziehen lassen. Ja, aber eine Bankrotterklärung würde ich das jetzt nicht nennen. Im Endeffekt zeigen sie jetzt Stärke darin, dass sie sich jetzt ja auch irgendwo eingestanden haben. Wir haben dann Defizit und wir müssen uns einen Partner an Bord holen und haben abgewogen, dass wahrscheinlich Google der beste Partner ist, der das beste Angebot macht und sind dann dementsprechend diese Kooperation eingegangen oder werden diese Kooperation eingehen.
Also was jetzt interessant zu sehen sein wird, ist definitiv gerade die Funktion, die Apple jetzt auf Gemini für sich halt aufbaut und in iOS integriert im Vergleich zu Android.
Was sie halt rausholen aus der ganzen Geschichte, ja.
Ja, beziehungsweise welche Funktionen sie bringen und wie gesagt, wie sie implementiert werden und wie gut sie funktionieren, gerade im Vergleich zu Android. Was ja, wie gesagt, weil es kommt ja beides von Google. Ja, Gemini, Android, da wird es halt interessant zu sehen, ja, welche Funktionen da wie vergleichbar sein werden,
ja,
zu Android einfach. Und ansonsten, ich denke nicht, dass sie die Arbeit an ihrer eigenen oder an eigener Technik halt einstellen.
Ja, weiß man nicht, ne? Weiß man nicht.
Die Frage ist halt, auf wie viele Jahre sie halt jetzt erstmal mit Gemini planen. Wie zufrieden werden sie damit sein? Ja, wie können sie darauf halt aufbauen, beziehungsweise ihre Ideen, die sie haben, umsetzen? Und werden sie doch noch wie bei Maps zum Beispiel, doch noch ihr eigenes Ding fahren und dann irgendwann ausrollen?
Ja, und der Faktor ist ja auch, was bedeutet langjährige Kooperation? Das kann man ja, man kann sagen, langjährig sind 3 Jahre, langjährig sind 5 Jahre. Die Zahl wurde ja nicht bekannt gegeben. Ne? Mhm. Es kann auch sein, dass es 10 Jahre sind oder es kann sein, dass sie sich wirklich sehr, sehr noch länger an Google binden, aber ich glaube nicht, dass sie.
Ja, die Frage ist auch, was wird oder wie wird sich Gemini auf Apples Infrastruktur halt entwickeln?
Es läuft ja auf den eigenen Servern, um auch dementsprechend die Sicherheitsstandards weiterhin aufrechterhalten zu können, die Apple halt anlegt oder die Maßstäbe, die Apple halt anlegt, auf der Private Cloud Servern von Apple, was ja auch viele Apple-Nutzer wieder beruhigt. Und ich glaube auch nicht, dass sie da einen Kompromiss eingehen werden und dass Apple dementsprechend auch diesen Duktus, den sie vorher hatten, auch weiterhin fortführen werden. Und
also, ja. Mich würde mal die vertragliche Gestaltung interessieren, weil ich denke schon, dass Google definitiv interessiert ist an Daten von Apple. Also wie gesagt, zumindest mal das, um halt auch ihr Modell weiter trainieren zu können. Die Frage ist halt, inwieweit gibt es da Vereinbarungen?
Ich glaube nicht,
nicht meine privaten, aber dass anonymisierte Daten
an Google fließen. Das könnte sein, dass sie aus diesem anonymen Pool irgendwelche Rückschlüsse ziehen können oder daraus lernen können, ja.
Ja, weil die installierte Basis ist ja mit iPhones schon
interessant,
beziehungsweise auch mit den iPads. Da hast du Daten, die halt von einem Tablet kommen. Auf jeden Fall interessant für Google. Und da würde mich interessieren, gibt es da eine Vereinbarung? Und wenn ja, wie sieht's aus? Welche Daten fließen? Wie anonymisiert sind die Daten? Beziehungsweise, wie gesagt, generell, welche Daten würden da überhaupt zu Apple, zu Google halt zurücklaufen, um da irgendwelche Modelle halt trainieren zu können? Oder aber wird da wirklich nichts fließen und die zahlen einfach ihre Dollars für die Lizenz?
Ja. Es soll ja angeblich 1 Milliarde im Jahr sein und viele haben gesagt, das ist viel. Ich sage mal so, das ist wenig. Mich hat es überrascht, dass es nur so wenig war oder ist. Wenn man bedenkt, was Google an
ich wollte es gerade
für erwähnen, die Suchmaschine abdrückt, das sind glaube ich 20 Milliarden im Jahr, sind diese 1 Milliarde ja relativ wenig für das, was man eigentlich bekommt. Sie bekommen ja nun wirklich eine leistungsstarke KI und wirklich auf Augenhöhe der aktuellen Zeit gesehen ist das ja ausgereifteste, was wir derzeit haben am Markt oder eines der ausgereiftesten KI-Modelle. Also von daher finde ich diese 1 Milliarde ja nun schon fast günstig, wenn es dann wirklich diese 1 Milliarde auch nur ist. Und Google kann davon natürlich auch profitieren, auf eine Art und Weise die Reputation, so nach dem Motto, naja, selbst Apple kauft sich das bei uns ein. Das ist ja auch irgendwo nochmal so ein kleiner Ritterschlag, klingt jetzt ein bisschen doof, aber so nach dem Motto, naja, es ist ein Referenzkunde, der sich bei uns einkauft und unsere Technologie verwendet.
Ne? Vor allem, was man da ja auch wieder ganz klar sehen kann, ist, dass Apple trotz der ganzen schlechten Zusammenarbeit oder trotz der Probleme, die man in der Vergangenheit hatte mit Google und gerade Android, da wieder einen Weg gefunden hat, beziehungsweise ein Feld gefunden hat, wo man zusammenarbeiten kann. Und das ist ja auch das, was wir ja auch bei Samsung sehen. Ja, trotz der Problematik
und
der Prozesse, die man in der Vergangenheit hatte. Mhm. Ja, und wir kennen ja alle noch die Aussage von Steve Jobs in Bezug auf Google und auf Android. Ja. Mhm. Trotzdem findet man da halt wieder zusammen und arbeitet zusammen und wie gesagt, nutzt dann in Zukunft Gemini als
Fundament.
Für Siri. Wo man auch wieder sagen kann, ja, dass sich Apple da wahrscheinlich mit den Anforderungen, die sie haben, für das in ihren Augen beste Produkt entschieden haben. Und es gibt ja ein paar Anbieter, die durchaus in Frage gekommen wären. Ja.
OpenAI war ja, glaube ich, auch im Gespräch.
Wenn du Herrn Musk fragst, ja.
Ja. Also das wäre nach meiner Meinung das Schlimmste, was hätte passieren können, wenn Grok dementsprechend auf Einzug gehalten hätte. Ne? Das wäre schlimm gewesen.
Ich bin mal gespannt, ob von der US-Regierung was kommt. Weil Musk hat ja gleich wieder in die Kerbe geschlagen von wegen Machtkonzentration, Monopolstellung, Ausnutzung von Monopolmärkten und bla bla bla. Mich würde nicht wundern, wenn er da Trump gegenüber wieder am Rumheulen ist und aus der Ecke was kommt. Ja,
aber dementsprechend hätten sie Grok genommen, wären solche Töne natürlich nicht von Elon Musk gekommen. Ne? Also das ist auch immer so, logischerweise immer aus der Perspektive gesprochen, in der er gerade steckt. Und man weiß natürlich auch nicht, wie aktuell so die Verbindung zu Mr. Trump aussieht, weil sie waren sich ja nicht immer ganz grün, die beiden. Da hat man auch lange nichts voneinander gehört, wie es so zwischen den beiden abläuft. Da ist auch nichts an die Öffentlichkeit gedrungen diesbezüglich. Jedenfalls ich habe nichts wahrgenommen, wie die beiden gerade miteinander können oder nicht können.
Auf jeden Fall wieder besser.
Okay, das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Wenn die sich gut verstehen, ist es meistens für alle anderen nicht gut.
Nee, aber gerade was jetzt die internen Abläufe betrifft und die Nutzung von AI-Diensten innerhalb der US-Regierung und auch dem Militär, ist ja Grok ganz vorne mit dabei.
Ja, weil ja auch, ich sag's mal so ganz, ganz platt, weil ja auch Grok relativ moralisch einen niedrigen Ansatzpunkt hat gegenüber allen anderen Modellen oder gegenüber vielen anderen Modellen.
Hattest du das mitgeregt, dass ja die US-Regierung jetzt England gedroht hat? England, Großbritannien, wie auch, ist ja eigentlich wurscht, ja, wir wissen, was gemeint ist, gedroht hat, weil sie ja in den Raum gestellt haben, den Zugang zu Grok einzuschränken bzw. zu blockieren, aufgrund der Tatsache, gerade auch mit dem Erstellen von KI-generierten
Bildern,
die halt alle sexualisierte Bilder.
Ja.
Da die Regierung ja angefangen hat von Meinungsfreiheit und bla wieder zu schreien und will ja dann sanktionieren höhere Zölle ausrufen, wenn man da, wie gesagt, den Zugang oder die Funktionen einschränken würde, wo ich auch, Freunde,
aber
da wird es langsam Zeit, dass man da wirklich die rote Karte mal auspackt und sagt, Freunde, so nicht, ja.
Aber am Beispiel von Grok sieht man mal wieder eindeutig, dass diese ganze KI-AI-Geschichte Reglementierungen benötigt ist. Wir brauchen Leitplanken für gewisse Dinge und nicht diese absolute, dieses moralische Limbo, was da gerade getanzt wird, gerade in Bereich.
Das Problem ist, dass es da halt wieder einige Nutzer für den Rest der Nutzer halt wieder kaputt machen. Weil keiner sich irgendwo mal selbst an den Kopf fasst und sagt, das, was ich hier mache, ist scheiße. Das gehört sich nicht, das macht man nicht.
Ja, aber du wirst immer solche Nutzer haben, die das machen.
Ja, deswegen ist ja ein Eingreifen auch erforderlich.
Ja,
weil die Idioten, wie gesagt, das halt wieder auf die Spitze treiben müssen.
Nein, die sterben nicht aus.
Das ist. Und wie gesagt, dann hast du Leute, die dann sagen, das, wie gesagt, selbst, wie war das? Jetzt fällt mir das vom Begriff her nicht ein. Aber dann hast du so Aussagen auch von Trump. Ja, er ist nur seinem Gewissen und seinem eigenen moralischen Kompass gegenüber.
Und wenn das sein moralischer Kompass ist, dann können wir gut nach.
Genau.
Es ist halt sehr komplex und ich predige ja schon seit Jahren, dass diese Technologie Leitplanken benötigt. Und da bin ich ja nicht der Einzige.
Ah, Meinungsfreiheit.
Naja. Meinungsfreiheit hat ja nichts damit zu tun, dass ich damit strafbare Dinge generieren kann. Das sind ja zwei Paar Schuhe nach meiner Meinung.
Hm? Naja, wie hat Kers mal gesagt, hoffentlich kriege ich es jetzt richtig zusammen, die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt.
Ja. Ja, also wie gesagt, jetzt nochmal zurückkommen zum Kernthema Gemini und Apple. Ich finde diese Nachricht jetzt, die ist zwar jetzt überraschend, nicht überraschend, sie ist einschneidend. Für Apple ist es auf jeden Fall eine einschneidende Geschichte und schon bemerkenswert. Und man kann natürlich auch auf gewisse Art und Weise sagen, dass Apple in dem Bereich so ein bisschen den Zug verpasst hat und so ein bisschen die Konkurrenz an sich vorbeiziehen lassen hat. Aber es bedeutet ja nicht, es bedeutet ja nicht, dass dadurch das Produkt schlechter wird. Und Apple hat ja nun gewisse Ansprüche und
ja,
so weiter.
Ja, okay, Siri wird dadurch, denke ich mal, nicht schlechter werden.
Nein, auf keinen Fall
die
schlechter kann es ja kaum
halt,
mal werden. Ja, die ist ja
die Frage ist halt, wenn die unterliegende Technik halt vergleichbar ist, wie gut wird Siri halt im Vergleich zu Android werden?
Ja, und ich vergleiche das mal
das halt
mit, ich habe da so eine Analogie und ich gehe mal in den Automobilsektor hinein. Die Firma AMG kauft sich einen Standardmotor bei Mercedes und modifiziert den Motor. AMG ist in dem Fall Apple und Gemini ist jetzt quasi Mercedes und Apple modifiziert halt den Motor und holt ein wenig mehr aus der ganzen Geschichte heraus. So können wir es uns im besten Fall vorstellen, wenn Apple das auch wirklich so schafft, diese ganze Technologie nochmal ein wenig zu verfeinern und aus den 300 PS vielleicht nochmal 350 PS rauszuholen durch exzellente Modifikation eines Edeltuners.
Ich befürchte, das wird am Anfang nicht so sein.
Nein. Aber wenn ich mir die allerersten AMG-Modelle anschaue, sehen die auch ein wenig anders aus als die heutigen AMG-Modelle.
Ja, die heutigen AMG-Modelle sind ja, naja,
ja,
gerade was die Motoren betrifft.
Ja, ich wollte jetzt eine grobe Analogie aufbringen, dass du jetzt wieder, muss es ja nicht ins Detail jetzt so kaputt machen. Wir können jetzt auch AMG austauschen gegenüber Brabus. Brabus ist sich ja dementsprechend noch ganz treu geblieben, was das anlangt.
Ja.
Wir haben jetzt ja nochmal so eine 1000 PS-Version vorgestellt von einem sehr schönen Auto.
Ja, aber das ist ja auch die Möglichkeit, die du hast, gerade in diesem Bereich, dass du dich da abgrenzt, beziehungsweise dir oder der Technik ja auch treu bleibst und da auch alle Möglichkeiten hast, gerade was halt Kunden- und Neukundengenerierung betrifft, bei allen, die halt bei dem Angebot oder von dem aktuellen Angebot halt enttäuscht sind, ja. Weil du hast noch eine Möglichkeit oder du hast noch ein Angebot, was da vielleicht das, was da vermisst wird, halt bedienen kann, ja.
Ja, das ist richtig. Ja, umsonst hat die Marke Brabus nicht so einen großen Zulauf und expandiert im Moment nicht so stark.
Alle, unsere Hörer wissen wahrscheinlich, dass ich ja nicht so der PS-Hengst bin. Ja.
Ich auch nicht.
Ich bin auch nicht so der Zylinderfetischist. Ich brauche keine 600 PS, ja, ich brauche keine 8 Zylinder. Ja. Das ist alles nicht meins. Ja. Aber ich weiß, dass es da Freunde davon gibt, ja, Leute, die darauf schwören, die da ihren Spaß auch dran haben, die das auch nicht unbedingt jetzt als, die es wahrscheinlich doch schon gerne als Erstwagen halt einfach fahren würden, es vielleicht dann die Möglichkeit haben, auch als Zweit- oder Drittwagen irgendwie einfach zu haben, und da, wie gesagt, Spaß dran haben. Und da ist es ja auch schön, dass es dann halt noch jemanden gibt, der das entsprechend halt bedient, ja. Und es wäre schade, wenn es halt weg wäre, dass es halt immer schwieriger und teurer gerade vom Unterhalt wird. In Zukunft ist eine ganz andere Sache. Aber das ist einfach der Lauf der Dinge, ja. Ob es einem gefällt oder nicht, ja, es ist einfach so.
Ja.
Aber es ist schön, dass es noch da ist. Wie gesagt, meins ist es nicht. Ja, ich werde es nicht vermissen, auch wenn es weg ist. Es ist halt schade für andere, die ihren Spaß dran haben.
Siehst du, so sehe ich das auch.
Ja.
Und wenn ich mir den Geschäftsbericht von Brabus anschaue und die Expansionspläne, die Brabus hat, dann sieht es nicht danach aus, dass es da Leute gibt, die da keinen Spaß dran haben. Ne? Im Gegenteil. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, das sind Leute, die es sich natürlich leisten können. Das ist jetzt nichts für den durchschnittlichen Otto-Normal-Kunden. Und wenn, sind es Kunden, die wahrscheinlich jahrzehntelang darauf hingespart haben, sich diesen Lebenstraum erfüllen zu können. Da gibt es auch welche von, ganz klar. Ich habe einen Bekannten, der hat jahrelang auf dem Bau gearbeitet, war Polier und Vorarbeiter auf dem Bau. Polier sagt man, glaube ich, heute gar nicht mehr. Bauleiter sagt man, glaube ich, heute. Und hat er jahrelang darauf hingespart. Und jetzt, wo er in Rente gegangen ist, da hat er sich dann halt nun mal den Porsche 911 gekauft und hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Und ja, das soll man respektieren.
Ich habe früher auch einen Traum gehabt, hier irgendwann mir mal einen Porsche zu kaufen oder da drauf hinzusparen. Ja. Wie gesagt, mittlerweile haben sich Prioritäten oder Wünsche von mir auch verändert. Das ist jetzt nicht, ist immer noch ein sehr schönes Auto, das ist aber jetzt kein Traumauto, was ich unbedingt irgendwann mal besitzen will.
Du kannst ja den Porsche austauschen gegenüber ein anderes Traumauto. Generell hat er sich seinen Traum erfüllt, sich einen Jugendtraum zu erfüllen, ob das jetzt ein Porsche ist oder eine S-Klasse ist oder was weiß ich.
Als Kind habe ich immer gesagt, ich will mit 24 Ferrari fahren,
aber das
hat sich nicht ganz so ergeben. Ja.
Ist mir zu anfällig, ist mir zu, Ferrari wäre es bei mir auch nicht, ist mir zu dievenhaft, die ganze Technik.
Mir ging es nicht um die Anfälligkeit, sondern einfach um den Anschaffungswiderstand. Ich habe irgendwann gemerkt, mich nicht so finanziell,
dass das
funktionieren wird. Ja.
Und vor allen Dingen, so ein Inspektionsaufenthalt bei Ferrari ist ja nun ein bisschen teurer als bei Volkswagen. Das kommt noch dazu.
Ja, aber das ist ja nicht nur bei der Automarke so, sondern geh doch mal gerade auch, wie du eben schon gesagt hast, Brabus, AMG, generell höherpreisige Fahrzeuge.
Sobald du den Standard wechselst.
Der Unterhalt entsprechend.
Sobald du jetzt, sagen wir mal, dir keinen BMW 3er kaufst, sondern ein M3 kaufst, sobald du jetzt in eine Kategorie gehst, die fernab des Standards ist, werden die Unterhaltskosten immens
und
steigen.
Und auch da wieder zurecht.
Ja.
Wenn, dann auch das.
So ist es. Es ist ja nicht nur, denn es zieht ja alles mit sich. Steuern, Versicherung, Inspektion etc. pp. Ja. Es ist jetzt nicht nur das Auto an sich, sondern die Folgekosten muss man sich leisten können. Was ja dann auch viele Leute unterschätzen.
Da werde ich auch nie den Schwager meiner Schwägerin, was ist das jetzt schon wieder zu mir? Nix, ist ja wurscht.
Ja.
Aber der Schwager meiner Schwägerin, auch nett, der hat auch immer gesagt, man muss sich ja nicht nur das Auto leisten können, sondern auch quasi die Unterhaltskosten. Ja.
So ist es. Das gilt immer in allen Lebenslagen.
Ja.
Aber okay.
Aber der hatte sich damals eine G-Klasse gekauft, nur für dich zur Info. Weil das ist ja auch so noch...
Es kommt auch immer darauf an, was für eine. Also eine G-Klasse würde ich jetzt nicht passé als Auto titulieren, was in den Unterhaltskosten hoch ist. Wenn ich jetzt so eine Standard-G-Klasse nehme...
Es kommt drauf an, was
aber wenn ich jetzt eine G63 nehme, so eine AMG-Version, dann wird es schon teurer. Aber wenn ich jetzt so ein Diesel nehme oder was weiß ich, so eine 350er G-Klasse, habe ich da eine relativ robuste Technik. Ja? Und es gibt ja auch G-Klassen, die immer noch für den ehemaligen Gedanken gebaut werden, ne? Für den Geländeeinsatz. Gibt es nach wie vor noch von Mercedes. Das ist dann zwar eine ganz andere G-Klasse, als die meisten haben wollen und fahren, aber es gibt noch die Grundidee gibt es bei Mercedes in gewisser Art und Weise noch.
Wie bei allem, es hat ja einen Grund, warum was wie gebaut wird.
Richtig.
Weil einfach auch die Nachfrage da ist. Das macht der Mercedes oder generell die Autohersteller machen das ja nicht so Spaß.
Er bedient den Markt.
Warum baut mittlerweile jeder so viele von den SUV-Dingern? Und warum sind die immer größer geworden? Weil die Nachfrage einfach da ist.
So ist
es. Und da muss man sich selbst an die Nase fassen. Das kann einem, wie gesagt, mir gefällt das auch nicht, dass die Autos immer größer werden. Aber mit einem Grund ist halt einfach die Nachfrage. Dass der Trend mittlerweile ein bisschen rückläufig ist, wieder ein ganz anderes Thema. Aber es hat schon einen Grund, warum ein Golf heute so groß ist, wie er ist. Ja.
Ja, und genauso hat es einen Grund, warum VW eben gerade im ID. Polo sich wieder auf physische Buttons konzentriert hat und das wieder zurückbringt, weil der Kunde das möchte. Es hat sich gezeigt, dass das halt eine Anforderung ist oder ein Wunsch ist und dem sind sie Gott sei Dank auch nachgegangen. Weil dieses Only Touch hat sich nicht etabliert.
Da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, dass es bis auf wenige Ausnahmen, gerade aus Sicherheitsaspekten raus, von der Gesetzgebung her nicht mehr Vorschriften gegeben hat.
Jeder Scheiß wird reglementiert.
Klar, dass du nicht jeden kleinen Button irgendwo mit aufnehmen musst, okay. Aber es muss doch alleine vom Verständnis her mehr als nur ein Notrufknopf oder ein Warnblinker, ja, oder wie gesagt, oder der SOS, ja, der heute ja auch Vorschrift ist, ja. Da muss doch, wie gesagt, das müssen doch nicht die einzigen zwei Knöpfe sein, die wirklich noch physisch irgendwo im Auto vorhanden sein.
So ist es.
Müssen. Gerade was die Bedienung während des Betriebs betrifft, das sind so Sachen, die erschließen sich mir nicht. Alles wird reglementiert. Nur da lässt du die Leute oder den Autohersteller jeden Murks bauen, den er sich vorstellen kann.
So ist es. Ja. Da hätte die EU eingreifen müssen.
Nee, wie gesagt, da kannst du auch wieder sagen, der Markt regelt. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, zu Recht haben sich ja sehr viele Kunden, gerade wenn es um Touchbuttons an einem Multifunktionslenkrad geht, ja, das ist auch nochmal so eine Hölle für sich, ja. Da gab es ja genug Feedback, ja, und wie gesagt, die Autohersteller rudern ja auch schon wieder zurück.
Gott sei Dank.
Ja, normalerweise hättest du müssen, dass, okay, du hast ja keine Alternative gehabt, ja, das Auto kommt so, ja. Die hättest du auf dem Hof stehen lassen müssen, die Dinger.
Ja.
Ja, aber dein Smartphone hat ja auch keine Tastatur mehr. Freunde, das ist was ganz anderes als ein Auto.
Ein Smartphone soll dich auch nicht während der Fahrt bedienen.
Ja, darf sie ja auch nicht. Davon mal abgesehen.
Darf ich und soll ich auch nicht. Ne? Aber
was ist dann bitte das Touchdisplay in der Mitte der Konsole, was anderes?
Eben. So sehe ich das genau.
Aber
so
dieses Konzept regt mich auf, seitdem der erste Automobilhersteller gedacht hat, das ist eine tolle Idee. Ja, das war es 5 Minuten lang.
Im Endeffekt, seit Tesla da so ein riesen iPad, also von der Größe, ein riesen iPad eingebaut hat. Und
dass sowas
da
durch irgendeine Qualitätssicherung gegangen ist.
Ja, so ist es.
Dass da nicht 30 Ingenieure vorher gesagt haben, hier Alan, sorry, aber das ist eine scheiß Idee. So und schön das ja ist und designtechnisch aufgeräumt aussieht, von der Bedienung her ist es nach 5 Minuten ist es scheiße.
Ja. Und es ist ja nicht so, dass die Buttons so groß sind wie 5 Markstücke auf dem Display. Das sind ja teilweise Menüstrukturen, in denen ich mich durchklicken muss.
Vor allem, guck doch mal, es gibt Autohersteller, die heute noch im Minimum irgendwie so ein, ja, wenn du Glück hast, ein 10-Zoll-Display verbauen. Da kannst du keine Knöpfe so groß machen wie ein, ja, geht gar nicht.
So ist es. Naja, gut. Es sieht ja so aus, als ob sich die Autohersteller wieder zurückbesinnen auf das Wesen.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und dann hast du wieder so andere Beispiele aus China drüben. Da hast du zwar dein Touchdisplay, aber im Zubehörmarkt verkaufen sie dir eine so eine Bedienleiste, die du ans Display stecken kannst. Wo ich auch denke, Freunde, why?
Ja, es ist alles.
Ich schreck mich schon wieder so auf. Das ist nichts für einen Blutdruck, ey.
Man muss sich nur das richtige Fahrzeug kaufen, da muss man sich nicht aufregen, ne? Das ist wohl so.
Also ich bin froh, dass das Auto, was wir, oder der Mercedes, den wir ja da gekauft haben, dass das von der Art des Fahrzeugs her und auch von der technischen Ausstattung noch hinterhergehangen hat.
Mhm. Ja.
Weil da hast du noch deine Knöpfe im Auto, ja, nicht so viele, oder nicht alles, aber das, was ich brauche, habe ich, ja. Klar, habe ich auch ein Touch-Display drin, und das ist ja auch für CarPlay wieder ganz angenehm. Aber alles andere und auch am Lenkrad hast du zwar noch diese 2 Mini-Touch-Dinger zum Scrollen, ja, aber das brauche ich ja nicht unbedingt, ja. Und der Rest ist alles noch Knöpfe und auch am Lenkrad, ja.
Ja.
Und das ist halt schon, also mehr als das, was ich da an Touch habe, will ich auch im Auto nicht haben, ja. Und da musst du echt aufpassen. Aber wie wir eben schon gesagt haben, der Trend ist ja wieder rückläufig, beziehungsweise geht ja wieder zu mehr vernünftigen Bedienelementen.
Ja.
Wie gesagt, du kannst ja auch einiges über diesen Touchscreen einfach machen. Es muss nicht alles, es ist nicht wie hieß diese andere Marke, die du auch schon mal angesprochen hattest, dieser Automobilhersteller, der doch vom Design her auf diese alten...
Du meinst den Grenadier, den...
Ja, genau, weil das sieht ja wieder aus wie ein Flugzeugcockpit.
Ja,
Da ist ja alles ein Taster, was nur ein Taster sein kann.
Das ist ja so ein Frankenstein-Auto zwischen dem alten Defender und zwischen... Ja, es war ja so, das ist ein Chemiehersteller, ein großer Chemieproduzent, der weltweit wohl im Chemiesektor führend ist. Und der CEO, der hat dem alten Defender nachgetrauert. Dem Defender, wie er früher einmal war. Und da ihnen das keiner mehr anbieten konnte, zumindest nicht mit moderner Technik, hat er gesagt, er baut sich den ganzen Scheiß selber und hat dann mal kurz eine Firma gegründet. Im Inneren steckt ein BMW-Motor drin, abgehangene, solide BMW-Technik, das Eisenschwein unter den Dieselmotoren bei BMW. Und ringsrum hat er sich quasi seinen Traumdefender gebaut. Sieht auch auf dem ersten Blick einem Defender zum Verwechseln ähnlich. Nios heißt die Firma, glaube ich. Nios, genau. Nios Grenadier. Es ist ein teures Spielzeug, aber es gibt einen Markt dafür. Sonst würde sich das Ding nicht so gut verkaufen.
Also gut, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt bestimmt einen Markt dafür, ja.
Und es gibt sehr viele Modellvarianten von den Ausstattungsmerkmalen und auch von dem, gibt auch eine Pickup-Variante davon und das erinnert an das ursprüngliche Defender-Design und ja.
Aber wenn ich die Bilder richtig im Kopf habe, ist das, da sind doch nur, da sind 1 Million an Knöpfen im Kopf.
Ja, man ist es halt nicht mehr gewohnt, ja. Ich bin ja, okay, den ja mal Probe gefahren und muss sagen, er lässt sich erstmal sehr, sehr gut fahren und er hat wirklich auch sehr gute Geländereigenschaften und man kann mit dem auch ordentlich was wegziehen. Und da gibt es natürlich eine Klientel, die braucht auch dementsprechend eine Zugmaschine, speziell wenn ich einen Pferdeanhänger dahinter hänge, ne, da brauche ich ein bisschen Power. Ne? Also er hat seine Kundenkreise, ganz klar. Aber okay, ich mag den Wagen, ich bin ein Fan davon. Wäre jetzt nicht das Auto, was ich mir wahrscheinlich kaufen würde. Aber ich würde es gerne mal eine längere Zeit fahren, sagen wir es mal so. Gut, aber irgendwie ist es heute ein bisschen autolastig,
also,
ne?
Also ich würde das Ding gerne mal durch so einen Testparcours fahren.
Ja.
Gelände, wie gesagt, dann auch speziell Offroad, das würde ich, ja, aber als über einen längeren Zeitraum jeden Tag, nein.
Ja.
Mal so zum Ausprobieren, zum Spaß haben, ja, aber ansonsten, ne.
Ja, gut.
Erstens mal habe ich keinen Bedarf an so einem Fahrzeug und zweitens mal ist es auch von der Art des Fahrzeugs jetzt nichts, was ich gerne fahren würde. Wie gesagt, mal ja, aber nicht als Daily Driver zum Beispiel. Mhm. Und das ist, und für in die Garage stellen, für das ein, zwei Mal, wo du den ja mehr fahren willst, macht keinen Sinn, ja.
Ist zu teuer, ja. Zumindest, wenn man in dem Preis oder in dem Einkommenssegment unterwegs ist, wie wir beide das sind, ist das ein zu teurer Spaß.
Ja. Also, ja.
Ja, wir sind ja Autonormalanwender, ne? Das ist ja das Problem.
Nee, das ist kein Problem. Das ist ja.
In manchen Segmenten finde ich das schon ein Problem. Ich würde mir schon gerne mehr Träume erfüllen, aber das Portemonnaie regelt in dem Fall.
Ja, kommt ja immer auf die Träume drauf an, die man hat, ja.
Die sind nicht groß. Eine G-Klasse und ein 911er.
Genau, die sind nicht so groß.
Und alles Basic-Ausstattung, alles nur pure Basic-Ausstattung, kein Schnickschnack. Eine Standard-G-Klasse, ein Standard-911er und ich bin zufrieden. Wer braucht
nicht? Nee, wenn, dann willst du doch auch ein bisschen was an Ausstattung in dem Ding drin haben.
Nö.
So Barebones ist da auch blöd.
Nö, das reicht ja in Standardausstattungen schon.
Deswegen, ich sage ja auch im Lotto gewinnen, was will ich denn bitte mit 60.000 Euro?
Nee, ja, besser
dann,
als nichts.
Wenn, dann will ich den Jackpot.
Also wenn ich jetzt 60.000 Euro gewinnen würde, dann würde ich jetzt nicht Nein sagen.
Nein, das nicht, aber sorry, aber.
Es würde mein Leben jetzt nicht einschneidend verändern, weil ich würde das anlegen und ich würde so tun, als ob ich gar
würde
nicht
das
hätte.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich würde es noch nicht mal ausgeben.
Nein, lohnt sich ja nicht.
Weil, was willst du?
Anlegen.
Du kriegst ja nicht mal ein Auto heute dafür.
Im Alter. Nee,
zumindest mal keine Gegner, so kein Porsche.
Ja, im Alter.
Okay, gebraucht, wieder ein anderes Thema, ja.
Ja, ich würde es anlegen für später.
Ja, das, also die Euro wird definitiv auf die Seite legen. Ja,
klar.
Da muss man auch wieder sagen, man ist ja in der glücklichen Lage, dass man, wie gesagt, auf die 60.000 in dem Fall als Beispiel ja nicht angewiesen ist. Das ist nett, klar, wenn man sie hat. Ich würde, wie du schon gesagt hast, nicht Nein sagen. Ich würde mich drüber freuen. Vor allem würde ich mich drüber freuen, weil ich es, wie gesagt, auf die Seite legen kann.
Rücklagen bilden.
Das könnte für mich, ja. Da musst du auch wieder aufpassen. Das könnte für mich arbeiten, ja. Da wirst du ja auch schon wieder geschlagen. wenn es als Kapital nur irgendwo rumliegt, ja, gehört mir ja auch wieder dann zur bösen Schicht, ja. Wobei, wie gesagt, das ist ja ein glücklicher Zufall, Lotto gewinnen, ja. Ich spiele ja auch kein Lotto, also von daher, wann wollte ich mal 60.000 Euro gewinnen? Nee, aber wenn du mir wenn dann doch richtig, oder? Wenn du im Lotto gewinnst, dann doch die 100 Millionen. Jackpot, Peng, aus,
Fuck. Ja. Ja, wenn dann richtig. Ja.
Weil dann kannst du wirklich sagen, hier die 50 Millionen verschenke ich, ja. Mhm. Und dann hast du immer noch viel zu viel Geld übrig.
Das ist so. Ja. Ja, aber gut, da wäre das wahrscheinlich
da brauchen wir
niemals
keine Gedanken, ja.
Gewinnen werden, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Aber es ist mal ein schönes Gedankenspiel und ab und zu, wenn ich mal irgendwie Langeweile habe, dann...
Ich wäre sowas
dann,
von überfordert. Ich würde ja, wahrscheinlich nur auf dem Geld sitzen, weil ich nicht wüsste, was ich... Okay, ich wüsste schon, was ich mit einem Teil machen würde, weil bei so viel Geld kannst du wirklich verschenken. Ja.
Ja.
Wie du auch schon gesagt hast, so 2, 3 Wünsche kann man sich erfüllen. Ich würde definitiv wahrscheinlich bauen.
Ja, klar. Aber ganz bescheiden.
Nichts Großes, genau. Was fürs Alter, definitiv. Weil fürs Alter von der Stange kaufen wird schwierig. Deswegen wahrscheinlich was bauen fürs Alter. Das ja. Aber ansonsten.
Ja.
Wie gesagt, ein Auto, was halt dann fürs Alter noch passt, ja, weil man kann sich auch nicht mehr so tief bücken,
besetzen
im Alter. Ja, der Sportwagen wird schwierig.
Ja.
Naja. Aber ansonsten, was willst du da noch?
Ja.
Man ist ja nicht mehr jung und verrückt, ja.
Naja, verrückt bin ich schon noch, aber nicht mehr jung.
Ich bin weder das eine noch das andere. Ja. Okay, wenn man meine Frau fragt, wird sie wahrscheinlich auch sagen, der ist verrückt, aber das hat wieder andere Gründe.
Also wenn ich in der Nachbarschaft frage, dann würden viele sagen, ich bin verrückt.
Genau. Ja, also die Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung ist halt immer so zwei Themen. Ne?
So ist es. So ist es. Gut, aber lass uns nochmal so ein paar Apple-Themen hier einbauen, sonst denken unsere Hörer, wir sind verrückt.
Ach so, schade.
Was wahrscheinlich die Hörer sowieso schon denken. Aber... Bei uns steht ja nicht mehr Apfelklatsch drauf, bei uns steht ja das Geek-Café drauf und das ist ja themenoffen. Also von daher können wir sprechen über das, was wir...
Oh ja, möchten. Kaffee ist auch so teuer geworden.
Jetzt nicht wieder abschweifen, nicht die Derailing. Was wahrscheinlich auch teuer wird, das ist das ein oder andere Abo, was man bei Apple abschließen kann oder ein neues Abo, was man abschließen kann.
Apple, um es vorwegzunehmen, man ist ja nicht gezwungen.
Man ist ja nicht gezwungen, aber das hat für sehr viele Diskussionen gesorgt und ich sehe das auch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sehe es pro und auch contra und ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das so einstufen soll. Apple hat jetzt eine Creator Studio oder eine Software Suite im Sortiment. Kostet 12,99 im Monat. Man kann es auch jährlich bezahlen. Ich glaube, das ist ein bisschen günstiger, obwohl ich ja gerade die gleiche Zahl im Endeffekt drin stehen habe.
Ja, okay, das eine sind halt 10 Monate, das andere sind halt 12, ne? Also 2 Monate kriegst du im
stimmt,
Geschenk.
Genau, hast jetzt auch wieder recht, ja. Und ganz interessant wird es dann, wenn du Student bist oder Schüler bist, dann ist
Lehrer,
der Betrag quasi symbolisch 2,99 im Monat oder.
Also der Preis ist,
29,99, das gilt, glaube ich, auch für Lehrkräfte, so viel wie ich weiß. Und das ist ein No-Brainer-Preis. Also das kann man nun wirklich mal machen.
Also wenn man sowieso in dem Universum unterwegs ist, ist das auf jeden Fall eine Sache,
auch
die
ein
man
Preis,
überlegen kann, wenn man
das,
Bedarf an den Apps hat. Ja.
Das wäre auch ein Preis, wo ich nicht drüber nachdenken würde. Das würde ich sofort machen. Bei den 12,99 bin ich kräftig am Überlegen, ob ich das mache, weil ich im Endeffekt nur eine Applikation habe, die ich wirklich nutze. Das ist Pixelmator Pro. Und
ich wollte gerade sagen, welche Applikationen sind denn drin?
Die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber Pixelmator ist auf jeden Fall drin. Die ganzen Keynote-Geschichten, also Keynote Pages Numbers, aber die kriegt man ja sowieso derzeit auch. Kommen wir aber gleich noch zu. Da könnte in Zukunft auch ein kleiner Hakeneck entstehen, weil das wissen wir noch nicht so hundertprozentig, wie groß dieser Haken wird und wie groß sich dieser Haken im Laufe der Zeit entpuppen wird. Final Cut Pro und diese ganze Compressor-Geschichte und es ist ein recht großes Softwarepaket. Ich habe, ich glaube, 10 Applikationen sind es letztendlich. Allerdings kann man auch die Software, was Apple auch geschrieben hat, weiterhin noch im Einmalkauf erwerben. Allerdings sollen dann Premium- und KI-Features bei den einmal gekauften Apps nicht mehr implementiert werden, sondern das soll dem Abo-Modell vorbehalten sein. Und man weiß halt nicht hundertprozentig, wie krass diese Unterschiede sind. Bedeutet, was sind Premium-Features? Bei Pages haben sie jetzt Beispiele genannt mit irgendwelchen Vorlagen. Gut, darauf kann ich persönlich verzichten. Pages benutze ich nicht wegen irgendwelchen Vorlagen. Aber das wird ja sicherlich noch viel, viel mehr sein. Und speziell wird es dann auch interessant, was ist das mal Final Cut Pro? Was können die KI-Funktionen halt mehr, was ich dann in der Einmalkaufversion halt nicht drin habe? Und ich glaube, der lange Plan von Apple ist es, früher oder später auch diese ganze Einmalkaufgeschichte aus dem Sortiment zu nehmen und nur noch ein Abo-Modell anzubieten, das wird sich über kurz oder lang dann erledigt haben mit diesen Einmalkauf-Versionen. Sie wollen eindeutig, das ist meine Prognose, in den Abo-Markt einsteigen und die ganzen Standard-Applikationen nicht mehr anbieten.
Im Abo-Markt sind sie im Prinzip ja schon drin.
Naja gut, Pixelmator war ein Einmalkauf, das gab es vorher nicht als Abo.
Nee, ich meine nicht jetzt mit den Apps.
Mit anderen Dingen, ja.
Generell sind sie ja im Abo schon drin. Ich denke, was sie halt hier machen, ist sich halt auch ein bisschen positionieren mit dem Paket halt zu Adobe zum Beispiel.
Gut, die sind ein bisschen komplexer vom Paket her, was Adobe anbietet.
Du bist auch günstiger bei Apple unterwegs. Aber gerade in dem Bereich jetzt Videoschnitt beziehungsweise Ton und wie gesagt.
Logic ist ja auch drin. Ja.
Genau, Pixelmator bist du bei deinen Pros, die die Apps sowieso schon einsetzen, definitiv günstiger unterwegs als jetzt zum Beispiel Adobe.
Ja.
Plus du hast halt da auch wieder den Fall, dass du dich halt nicht um Updates, Update-Pricing etc. kümmern musst, sondern du bist im Abo. Die Frage ist halt, wie entwickeln sich die nächsten Jahre die Abo-Preise? Ja. Welche Features werden, wie du es eben schon angesprochen hast, halt Abo-explosiv sein?
Ja.
Und wie lange kannst du halt deine Einmal- oder wie lange werden die Einmalkäufe noch angeboten?
Mhm.
Beziehungsweise was wird damit passieren, wenn die Möglichkeit halt nicht mehr existiert in Zukunft? Wie wird der Upgrade-Path da aussehen? Beziehungsweise wie lange wirst du die Versionen mit aktuellen OS-Versionen halt noch nutzen können?
Ja, und es ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Wenn sie jetzt irgendwann anfangen werden, nur noch die Macs mit logischerweise mit macOS auszuliefern und es keine gratis Office-Suite mehr dazu geben wird, ich glaube, da machen sie sich auch einige Kunden kaputt. Weil ich kenne in meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute, die sich deswegen auch einen Mac, oder es war eines der Hauptgründe, warum sie sich einen Mac gekauft haben, weil es ist das Office-Paket mit drin. Pages, Numbers, Keynote ist mit im Paket drin und das ist auch ein Rechenbeispiel für viele, weil Microsoft muss ich mir noch ein Office-Paket kaufen. Also ich kenne sehr viele Leute, wo das ein Hauptgrund gewesen ist.
Ja, echt? Ja. Okay, gut.
Ist natürlich also nicht repräsentativ. Ein Grund.
Also ich habe es immer gerne mitgenommen, nachher.
Ja gut, wir sind ja auch jetzt nicht unbedingt die Masse der, oder wir repräsentieren jetzt auch nicht die Masse der Anwender. Aber wenn sich jetzt, ich sag mal, so ein Otto-Normal-Anwender, der mit PCs oder Rechner wenig zu tun hat, einfach nur in so eine Office-Maschine haben wollte, dann haben sich viele für den Mac entschieden. Ja, da habe ich ja alles gleich mit drin.
Also wo ich mich damals, also wie, als ich in die Apple-Welt eingestiegen bin, tierisch gefreut habe, ist halt GarageBand wie hieß es, iMovie.
Ja.
Und da habe ich mich früher tierisch drüber gefreut, weil das waren Top-Programme, die super funktioniert haben und meine Bedürfnisse komplett erfüllt haben.
Mhm.
Und wie gesagt, für lau. Also
ja.
Da konntest du echt nicht mehr gerne.
Gut, also wie gesagt, nach meiner Wahrnehmung und in meinen Bereichen, wo ich teilweise unterwegs bin, war es halt auch die Office-Suite, die für viele halt interessant war. Es ist ja auch nachvollziehbar. Ob ich jetzt für einen Standardbrief ein Word habe oder ein Pages habe, ist letztendlich für die Standardeinwendungen quasi uninteressant.
Also war für mich jetzt gerade was Tabellenkalkulation betroffen.
Das ist ja nochmal ein anderes Ding.
Wie so ein Thema.
Excel ist schon mal eine Rausnummer, ja.
Genau, weil Excel gerade auch beruflich
und
auch mit der Art und Weise, wie halt die Tabellen oder die Funktionen von Excel genutzt werden, der Support auf macOS mit wie heißt das Programm nochmal?
Numbers und bei Office
Numbers
und, ja.
Genau
ja.
Numbers
deswegen habe ich ja extra das Beispiel Pages genommen, weil wir ja jetzt ernst oder sagen wir mal eine etwas elaborierte Tabellenkalkulation braucht, der wird mit Numbers nicht glücklich, ja? Also was fernab vom Haushaltsbuch ist oder was ein bisschen anspruchsvoller ist. Deswegen habe ich das Beispiel jetzt nicht genommen. Da ist Excel nach wie vor der Standard. Da geht kein Weg dran vorbei.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt Pages habe, ja okay, da ist es mehr oder weniger egal. Sag ich jetzt mal so aus meinem Bauch heraus. Anders sieht es wiederum bei Keynote aus. Keynote ist nach meiner Meinung und auch nach vielen Leuten, die sehr viel mit Präsentationen machen, wiederum PowerPoint etwas voraus.
Also mir liegt Keynote wesentlich besser.
Als PowerPoint.
Das würde ich PowerPoint immer vorziehen. Aber wahrscheinlich, weil ich einfach aus der Welt komme. Ja.
Ja, und man sagt dem Keynote ja auch nach, dass damals, wo es halt, dass Steve Jobs, der ja logischerweise auch auf der Bühne damit gearbeitet hat, auch einen großen, ein großes Auge drauf geworfen hat bei der Entwicklung auf Keynote, weil das auch so sein Baby war oder mit eines seiner Babys war. Deswegen ist Keynote nach meiner Meinung und auch nach vielen anderen, die sehr viel mit Präsentationen machen, wesentlich weiter als PowerPoint oder wesentlich einfacher zu bedienen und hat viel bessere Möglichkeiten als PowerPoint. Ich sehe es auch bei uns in der Uni. Viele, die standardmäßig mit dem Office-Paket von Microsoft arbeiten, auf dem Mac, verwenden, wie gesagt, Excel und die ganzen anderen Applikationen, aber kaum PowerPoint, meistens Keynote. Ja. Gut, also diese Creator Studio Geschichte sehe ich im Endeffekt zum großen Teil positiv. Gerade wenn man sich das Angebot von Adobe anschaut, preislich gesehen, ist es eine Positionierung gegenüber Adobe. Und ich sag's mal ganz krass, alles, was sich derzeit stark gegen Adobe positioniert, ist mir willkommen, weil die brauchen Druck. Die brauchen im Moment, Adobe braucht richtig Druck von allen Seiten, damit sie sich mal wieder ein bisschen bewegen.
Wobei es ist ja auch Bewegung drin. Also, wie gesagt, das Apple-Paket ist jetzt direkt im direkten Vergleich zu dem, was Adobe anbietet. Also, du hast ein paar Möglichkeiten, aber du kannst ja nicht alles abdecken, was Adobe gerade auch.
Nein, Adobe bietet ja auch viel mehr an.
Genau. Also, deswegen relativiert sich der Preis da auch schon wieder. Ja, logischerweise, du kannst es ja nicht eins zu eins vergleichen. Und wie gesagt, es gibt andere Anbieter, die da definitiv auch Lösungen anbieten. Einige leider auch davon, die auch da das Abo-Modell für sich gefunden haben. Das ist auch wieder so ein Thema. Aber es gibt definitiv mittlerweile ein besseres Angebot an Adobe-Alternativen als noch vor ein paar Jahren.
Das ist auch gut so.
Aber wenn du... Das ist ja auch das, was man Apple immer vorwirft, wenn man da im Adobe-Ökosystem drinsteckt und über Jahre hinweg sich seinen Workflow und sein Know-how mit Adobe-Produkten erworben hat, wird der oder ist der Umstieg alleine schon, was die Gewöhnung betrifft, und das Know-how, was du hast, schwierig. Adobe schafft es, Kreative zu ermutigen, sage ich mal, den Wechsel zumindest mal auszuprobieren oder sich umzugucken, welche anderen Töchter sind denn da draußen unterwegs, wie nett ist es da? Und mein Gott, es gibt ja so viel an Wissen da draußen, was Alternativen betrifft und Möglichkeiten, sich den Umstieg so einfach wie möglich zu machen. Also die haben da Druck, definitiv.
Ja, aber scheinbar ist der Druck noch nicht so groß. Der muss noch größer werden.
Ich kann da ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wenn ich da seit 20 Jahren im Adobe-Universum unterwegs bin, muss man es mir schon sehr, sehr, sehr verleiden, dass ich da mir was anderes... Wie gesagt, im professionellen Umfeld, privat nochmal ein ganz anderes Ding.
Ein paar Fotografen, die so in dem professionellen Segment unterwegs sind, die haben sich von Photoshop verabschiedet und sind auf Affinity Photo umgestiegen. Also da gibt es einige.
Fotografie ist nochmal ein anderes Thema, je nachdem, welche anderen Adobe-Produkte du noch nutzt.
Ja.
Auch wieder schwieriger. Aber gerade im Fotografiebereich hat sich ja die letzten 5 Jahre oder war auch sogar länger, aber definitiv die letzten 5 Jahre so viel getan.
Ja, klar.
Und es gibt schon immer sehr gute Alternativen für Fotografen, gerade Lightroom. Ja, gibt es sehr gute Alternativen, wo man definitiv auch kein Abo abschließen muss. Ja,
ja.
Auch da wieder, es gibt ja das Fotoangebot, oder gab zumindest mal, ich weiß nicht, müsste es aber immer noch geben, oder? Dieses reine Fotoangebot und Abo-Angebot von Adobe für Fotografen, was ja auch nochmal zumindest mal früher günstiger war. Ich weiß gar nicht, ich habe mich da schon länger nicht mehr mit beschäftigt, wie es jetzt aktuell aussieht. Aber bei Fotografen würde ich sagen, ist es nochmal ein anderes Thema, als jetzt, wenn du wirklich da in der Videoproduktion irgendwo festgehangen hast.
Ja. Aber auch gerade in der Videoproduktion gibt es auch tolle Alternativen. DaVinci Resolve zum Beispiel hat sehr viele Anhänger gefunden. Ja. Final Cut ganz klar. Also da ist man ja auch breit aufgestellt mit Alternativen. Aber wie gesagt, Adobe braucht richtig Druck und alles, was Adobe Druck macht, ist mir letztendlich willkommen, weil die müssen von ihrem hohen Ross runter. Also in den die müssen runtergeholt werden. Ja,
die müssen mal wieder, schon fleißig selbst dabei, sich da.
Ja, die müssen mal wieder geerdet werden und müssen von ihrer barocken Opulenz, die sie da leben, mal wieder runtergeholt werden und mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ist meine Meinung. Und die Meinung, die tragen auch viele andere. Da bin ich jetzt nicht der Einzige, der da diese Meinung trägt.
Nee, um Gottes Willen. Du hast ja hier quasi gefühlt alle paar Wochen irgendwo was, ja, wo Adobe, wie gesagt, zumindest mal PR-Fehler begeht und da wieder irgendwas in ihren TOS formuliert oder was von AI und dir aufs Auge drücken will, aber...
Da könnte man abendfüllende Sendeserien drüber gestalten, wie über das Verhalten von Adobe. Ja, das ist halt so. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter tun. Also, schauen wir mal, wie es da weitergeht und wie die Abo-Strategie bei Apple weitergeht oder was sie da vorhaben. So, ein großer Player hat sich aus dem Markt verabschiedet, der alternativen App-Stores, nämlich SetApp. Die haben dann den SetApp Mobile Store geschlossen oder zum 16. Februar werden sie ihn schließen.
Ja.
Viele haben das falsch verstanden. Nicht SetApp an sich, sondern nur der alternative Mobile Store wird dementsprechend eingestellt. Da habe ich auch interessante Berichte gelesen, dass SetApp das ganze Programm einstellt. Nein, das hat damit jetzt nichts zu tun. Man sollte doch auch das Kleingedruckte lesen. Sie haben es begründet in einem Statement, um jetzt mal das ein bisschen runterzubrechen, die weiterentwickelnden und komplexen Geschäftsbedingungen von Apple haben sie dazu mehr oder weniger bewogen, das Ganze einzustellen. Das hört man aus vielen Bereichen heraus, von vielen Betreibern, die einen alternativen App Store am Start haben. Und das wundert mich natürlich nicht. Apple möchte es natürlich so komplex wie möglich gestalten.
Es ist so unattraktiv wie möglich.
Unattraktiv und komplex, dass da keine großen Alternativen entstehen. Sie möchten die Konkurrenz oder die Marktbegleiter in dem Segment klein halten. Ich kann es irgendwo verstehen, dass man das so macht, aber und ich kann es genauso gut verstehen, dass SetApp sich da verabschiedet.
Die Frage ist halt, wir haben ja auch schon gesagt, dass sehr viele Apple-Nutzer wahrscheinlich zufrieden, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht außerhalb des App Stores unbedingt jetzt auch aus Sicherheitsgründen oder warum auch immer und halt in alternativen App Stores halt unterwegs sein werden oder da halt Einkäufe tätigen werden. Das ist mit ein Grund und wie gesagt, dass halt einfach die Entwickler aufgrund der Strukturen, die Apple geschaffen hat,
keinen Bock drauf haben mehr.
Oder anbietet dafür, die Arbeit oder einfach auch die Kosten scheuen, die da entstehen können. Ich bin mal gespannt, ob die EU hier einen Grund sieht, einzugreifen.
Ja, das...
Sie haben ja eh schon gesagt, Ihnen geht es nicht weit genug oder Apple ist da nicht transparent genug. Deswegen mal gucken, inwieweit das eventuell auch wieder zu irgendwelchen Ermittlungen oder Gesprächen führt, dass die EU sagt, ihr legt das nicht ganz so aus, wie wir uns das vorstellen. arbeiten wir dran. Apple ist bekannt dafür, wir haben das die letzten Jahre immer wieder gesehen, wenn es Regularien, Vorschriften oder Gesetzgebungen gibt, dass sie das möglichst zu ihren Gunsten oder zu ihren oder selbst halt interpretieren, dass sie das betreiben, was sie teilweise im App Store und ihren Regeln halt den Entwicklern da immer vorwerfen.
Ja.
dass sie das da halt jetzt auch so machen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob jetzt diese eine Schließung, die wir gerade erleben, halt da zu weiteren Diskussionen führen wird in Bezug auf die Gesetzgebung, die wir haben, und dass Apple da irgendwie noch nachjustieren muss. Das Problem ist auch, es ist ja schön, dass wir die Regelungen hier in der EU haben, Rest of Welt sieht halt ein bisschen ganz anders aus. Und du kannst halt da Apple nicht zwingen, das halt weltweit jetzt irgendwie anbieten zu müssen. Amerika sieht anscheinend noch keine Veranlassung dazu. Japan ist auf den Zug aufgesprungen, aber das ist ja mein Gott, auch so eine Fußnote im Prinzip, ja, was Umsätze betrifft, im Vergleich zum Rest der Welt. Und ja.
Ja, ich meine, Apple geht nach dem Verfahren, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ne? So könnte man es runterbrechen. Und ich jedes Mal, wenn ich mit so einem Otto-Normal-iPhone-Anwender mich unterhalte, dann ist die erste Frage, weißt du eigentlich, dass es alternative App-Stores gibt? Und 9 von 10 sagen, nö. Das wissen die meisten gar nicht.
Ja.
Also ich rede von Normal-Anwender. Ne?
Ja, klar.
Ja. So ist es. Gut, kommen wir zu eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Gerüchte rund um das neue Studio-Display, was ja dann irgendwann mal kommen wird. Und es sieht so aus, dass in einer chinesischen Regulierungsdatenbank ein Display aufgetaucht ist mit der Modellbezeichnung A3350. Und das sieht danach aus, dass es entweder ein Studio-Display sein wird oder der Nachfolger vom Pro-Display XDR. Eins von beiden. Man konnte aus den Spezifikationen nicht herauslesen, ob es jetzt ein 27 Zoll oder auch ein größeres Display sein wird. Das ist die große Frage. Allerdings muss man dazu sagen, damals, wo das alte, also das jetzt oder das aktuelle Studio-Display vorgestellt worden ist, ist es auch quasi zuletzt in dieser Datenbank aufgetaucht und 3 Monate später ist es dann auf den Markt gekommen. Also das ist ein recht guter Indikator dafür, dass wir jetzt zeitnah, in Anführungsstrichen, wohl ein Update sehen werden. Meine Prognose ist folgende. Wenn der neue Mac Studio vorgestellt wird, also mit M5, M5 Max und M5 Ultra, hoffentlich, dass dann auch zeitgleich ein neues Studio-Display vorgestellt wird. Das ist so meine Prognose. Und das liegt ja auch ungefähr im Zeitrahmen 3 Monate. Da werden ja dann auch die Mac Studios erwartet. Und ich vermute, im gleichen Zeitrahmen wird auch dann das neue Studio-Display vorgestellt. Oder das Pro-Display XDR 2.0, was auch immer, keine Ahnung. Ja. Hoffentlich oder hoffentlich auch nicht. Ich bin wahrscheinlich dann erstaunt, was das Ding dann kosten wird und werde meine Kaufpläne dann einmotten. Ja. Schauen wir mal. So, ich glaube, wir sind durch, ne?
Ja, von dem, was wir jetzt so vorhatten, ja.
Gewinnspiel habe ich heute vergessen, was vorzubereiten. Deswegen fällt heute das Gewinnspiel heute nämlich kein aus. Gewinnspiel. Ne? Ich habe nicht weiter sortiert in meinem Fundus, in dem, ja, ich habe es verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. So ist es.
Du seist entschuldigt.
Ja, mein Gott.
Genau.
Wir können ja nicht jedes, ein Hörer hat geschrieben, wir sollten doch dann auch bitte bis zum Jahresende jede Woche ein Gewinnspiel veranstalten.
Okay, ja, klar. Mach mal.
Auch also, schön.
Ja, klar, könnten wir auch, oder würden wir auch gerne machen, aber.
Ja, gut, ich könnte jedes Mal noch eine Tasse verlosen, aber ja, mein Gott, rechne das mal hoch an Portokosten. Kostet ja auch ein bisschen was.
Ja, das auch. Ja.
So ein Paket per DHL zu verschicken, ist auch nicht mehr so günstig. Also die haben mir die Preise dann auch mal kräftig angezogen, wenn ich das jede Woche mache. Ja, nee. Also finde ich jetzt auch meine Liste der Sponsoren für dieses Jahr, sieht es da auch sehr unschön aus. Also von daher läuft das jetzt nicht so parallel.
Kosten steigen, Werbeetats sinken.
Und die Vorstellungen der Werbepartner, die verändern sich auch und nicht in positive Richtungen. Jedenfalls nicht das, was wir uns so oder was ich mir so hier quasi erhoffe. Also es läuft im Moment nicht so gut. Im Moment haben wir mehr Ausgaben als Einnahmen. Das muss man mal ganz einfach so sagen.
Ja. Gut, dass wir nicht davon leben müssen.
Das wäre jetzt katastrophal. Das wäre nicht schön.
Dann könnten wir doch so einen 60.000 Euro Lottogewinn mal gut gebrauchen, ne?
Ja.
Obwohl, der wäre so oder so nicht verkehrt, aber wie schon gesagt, dann, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich nicht drauf angewiesen bin. Ich kann auch so noch überleben ohne die 60.000.
Naja, du hast ja eine Festanstellung, ne? Ich bin ja selbst und ständig. Da sieht das ein bisschen anders aus.
Komm, hör auf, ey. mir bleibt ja jetzt aufgrund der Tatsache, dass es ja keine Möglichkeit mehr gibt, von zu Hause aus oder von es ist ja unterwegs, es war ja mobiles Arbeiten.
Ja.
Steigen meine Kosten momentan ja auch. Ja. Es bleibt ja weniger hängen im Monat, ja.
Ja, ja. Und
ich habe gerade am Freitag meiner Vorgesetzten wieder mal so das ein bisschen erklärt, was das für uns, ja, hier wird alles nicht für mich, sondern für uns
bedeutet. Ja, klar. Ja.
Aber es ist, wie es ist. Und ich sage, ja klar, und dann werden wir sehen, was wir draus machen. Ich weiß auch nicht. Vor allem, dass sie so, dass die Geschäftsführung da so entspannt bleibt. Wir sind ja jetzt kein Multimillionen-Unternehmen mit 30.000 Angestellten, ja.
Ja.
Wir sind ja wir sind ja ein mittelständischer Betrieb.
Mhm.
Klar, weltweit tätig und wie gesagt, du bist ja in der Welt vertreten, ja, aber die Standorte an sich sind ja relativ klein. Und die ersten Leute haben ja auch schon Konsequenzen gezogen, also nicht nur alle über die Abteilung hinweg, haben ja die ersten auch schon gesagt, wir suchen uns was anderes. Aber ja, man ist da noch ganz entspannt. Ja. Das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe, weil wenn, wie gesagt, bei einer Firma wie BASF oder so einer kündigt, okay, bei uns hat das schon Konsequenzen, ja, wenn da jemand geht.
Ja.
Aber das führt ja, trotzdem noch ganz entspannt. Ja. Das verstehe, wer will.
Ja, und ich meine, es muss jetzt ja nicht nur einer sein, es können ja vielleicht zwei oder drei sein.
Es sind auf jeden Fall mehr.
Ja, und das ist dann noch schlimmer. Ja.
Alle bei uns, alleine bei uns in der Abteilung sind es ja schon zwei, die, oder eine ist weg, einer geht jetzt demnächst und wie gesagt, man unterhält sich ja mit den Leuten, Bewerbungen werden geschrieben. Ja.
Mhm.
Von daher, drei sind schon da, wenn man die letztes Jahr noch, genau, sind drei auf jeden Fall weg. Es war eh schon anderthalb Stellen vorher schon gesucht worden, da kommen die drei jetzt zu, ja, du weißt, wie viele fehlen. Wie gesagt, das andere überlegen noch, ja, und wie gesagt, eine Abteilung wird ja auch schon drüber gesprochen. Aber dass man da noch so entspannt ist, keine Ahnung,
ja.
Ich verstehe es nicht. Ja.
Naja, gut, das muss dann die Geschäftsführung wissen.
Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, man versucht sich da gesund zu schrumpfen, indem man es den Leuten halt oder den Angestellten verleidet und dass die sich halt was anderes suchen. Nee, das sind ja Stellen, die besetzt sein müssen und auch wieder besetzt werden. Ja.
Die werden ja benötigt.
Ne? Ja. Aber, mein Gott.
Naja, man muss das Beste draus machen.
Was sollte ich mir da Gedanken machen, die sich ein Chef machen muss?
Ja, dafür bist du ja auch nicht der Chef. Dafür kriegt ja der Chef auch dementsprechend eine ganz andere Stange Geld.
Genau.
So ist es. Na, siehst du.
Aber dann kriegst du so gesagt, erstellt mal ein Konzept, wie ihr das dann in Zukunft handhabt, wenn Kollege X weg ist. Und ich so, wieso sollen wir da ein Konzept erstellen? Das ist deine Aufgabe.
Ja.
Sorry. Dafür wirst du bezahlt. Ja. Ja, Arbeit delegieren. Ja.
Management by Delegation.
Ach.
Gut, so ist das.
Deswegen, es wird nicht langweilig. Es wird definitiv nicht langweilig.
Es wird nicht langweilig. Und 2026 wird sowieso nicht langweilig. Das ist leider so. Ob es positiv langweilig wird oder ob es positiv nicht langweilig wird oder negativ nicht langweilig wird, das ist nochmal eine andere Geschichte. Schauen wir mal.
Ja.
Wir müssen da durch. Wir können es nicht ändern. Und wir müssen das alles mit einer Gelassenheit hinnehmen. Alles andere bringt nichts.
Das Problem ist halt, wie lange kannst du gelassen bleiben? Das ist halt die Frage.
Ja, aber
ich bin bis jetzt, wie gesagt, zwar durch den Wegfall vom mobilen Arbeiten zwar betroffen, aber bei mir in der Gruppe, wo ich arbeite, sind wir ja noch komplett. Ja, da, wie gesagt, wir sind einzeln überlegen, was wir machen und ob wir uns was anderes suchen, ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt einer fehlt oder einer schon gekündigt hat bei uns in der Gruppe. Von daher kann ich das noch relativ entspannt sehen. Wenn man jetzt mal so die anderen Bereiche guckt, mit denen ich direkt zusammenarbeite, da sieht es schon anders aus. Aber auch das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Also von daher, solange ich meine Gruppe im Griff habe, was heißt im Griff? Aber ja.
Naja. Gut, gut. Dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen. Oder hast du noch irgendwelche? Oder wollen wir heute nochmal über Autos sprechen? Haben wir ja nun gar nicht getan heute.
Wir haben ja über Autos schon gesprochen. Das ist ja, halt die Frage. Wolltest du noch mal Nvidia und die Gerüchte sprechen?
Nvidia? Gab es da was Neues?
Es gab ja die Gerüchte, dass die 5060, nee, die
3070
Ti, die 5070 Ti würde eingestellt. Das hat Nvidia mittlerweile ja dementiert. Es würde weiterhin produziert und ausgeliefert.
Ja.
Es gibt aktuell definitiv noch die Gerüchte, dass die 3060, ich glaube die 3060 ist es,
die soll aufgelegt werden.
Soll.
Ich glaube, das ist schon bestätigt. Das ist kein Gerücht, sondern schon bestätigt, ne?
Also hatte ich jetzt von der Bestätigung noch nichts gelesen. Aber okay.
Aber da, wo ich das gelesen habe, ist mir nun das Messer in die Hose aufgegangen, aber nicht vor Freude, sondern vor...
Ja, okay. Die Problematik, die du hast, ist einmal die GPUs für die aktuellen 50er-Serie. Ja, das ist ja das, was halt auch in der AI-Datacenter rüberläuft. Das Problem ist halt da, Kapazitäten fehlen. Ja, 30er, die wollen die nicht haben. Die könntest du relativ easy halt produzieren. Die Chips, auch die Speicherarchitektur ist da ja eine etwas oder eine andere. Das könnte man vielleicht machen. Inwieweit dann der Markt da ist, ist eine andere Frage. Du bist da schon zwei Generationen hinten dran. Das wäre wirklich eine Preisgeschichte. Ja, wie viel günstiger könntest du die halt auf den Markt bringen? Und wenn man mal guckt, wo so die meisten PC-Spieler unterwegs sind aktuell noch, wäre das durchaus auch ein Upgrade. Aber wo könnte das halt preislich liegen? Wie unattraktiv werden noch die Grafikkartenpreise? Und da hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen. Aber wie attraktiv, ja, beziehungsweise er wäre wahrscheinlich nur im Vergleich zu den erwarteten 50er-Preisen attraktiv, sich noch eine 30er zu kaufen. Mhm. Für mich käme es halt definitiv nicht in Frage, ja, aber würde sich das halt für Nvidia rechnen. Die Frage ist halt wirklich, wie günstig kannst du die halt verkaufen?
Ja.
Oder wäre sie im Prinzip nur günstig im Vergleich zu den kommenden 50er-Preisen?
Ich weiß es nicht.
Weil Mondpreise für eine 30er, sorry, aber nur weil die im Vergleich ein Viertel kostet von einer explodierten 50er, macht es die 30er dann auch nicht günstig, ja.
Ja, es ist sowieso sehr viel durcheinander gerade in dem ganzen Gaming-Markt. Und viele behaupten ja auch, diese ganze Geschichte, diese ganze Marktorientierung oder wie sich der Markt dementsprechend verändert, ist alles gesteuert, weil sie die Leute in Richtung Cloud Gaming bringen wollen und mehr den Markt für das Cloud Gaming.
Generell Cloud Compute, ja, das betrifft ja dann nicht nur Gaming, eigentlich das komplette Thema Rendering, ja, ist ja so ein Ding, dass man da halt die Leute in die Cloud drücken will. Das Problem ist halt einfach die Infrastruktur. Gerade auch was Deutschland betrifft. Du hast im Prinzip schnelles Internet, wo du sagst, okay, das wäre eventuell eine Alternative. Nur in Ballungsgebieten.
Ich meine, ich habe heute in den Nachrichten gehört, Spiekeroog bekommt jetzt Glasfaser.
Schön. Ja. Bringt mir auch nichts.
Nein, ich sag's nochmal so. Also, da haben wir jetzt das Gegenbeispiel für ländliche Gebiete. Und das ist eine Insel mit 800 Einwohnern. Ob das jetzt erstmal sinnvoll ist, diese Insel mit Glasfaser zu erschließen oder nicht mal in andere Gebiete hineinzugehen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, es ist halt die Frage, wie werden sie halt ans Glasfaser angeschlossen, ja. Legen sie wirklich durchs Wasser eine Leitung? Oder?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Da sind sie jetzt nicht genau drauf eingegangen. Ich habe es heute Morgen nur in Niedersachsen Nachrichten gehört.
Ja, oder was ist da noch? Ja, weil zum Beispiel bei uns, wir haben ja hier im Ort nur Glasfaser bekommen, weil aufgrund einer anderen Sache das Glasfaser hier durchs Ort gelegt wurde. Und dann hat der Anbieter gesagt, wenn wir hier schon bei euch durchkommen, dann können wir euch auch einen Anschluss legen, wenn ihr Bock habt, ja. Und beziehungsweise die Gemeinde hat sich dann dafür eingesetzt, dass halt Glasfaser dann halt auch in die Haushalte kommt. Weil ursprünglich war ja nur geplant, es wird hier durchgezogen, weil wir an eine andere Stelle müssen. Und dann hatte sich die Gemeinde ja dann drum gekümmert, dass halt der Anbieter dann, oder dass wir es dann halt im Ort machen und hatte dann jeden quasi ans Herz gelegt. Das hat, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, ja.
Wo sie dann ja quasi Wärme gemacht haben, hier, das, auch wenn du es nicht haben willst, mach auf jeden Fall den Anschluss, weil es bedeutet ja auch für dich später eine gewisse
Wertsteigerung des Grundstücks.
Wertsteigerung, ja, ist klar. Nicht los. Wertverminderung, eine Wertsteigerung des Objekts.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und deswegen haben wir hier einen Glasfaseranschluss. Aber das ist halt auch nur der Fall gewesen, weil es halt hier durch musste. Ja.
Und ich habe mich damals für das Gleiche entschieden, dass das Haus quasi rein zugänglich gesehen anschlusstechnisch Glasfaser hat, habe aber nicht bei der deutschen Glasfaser einen Anschluss gebucht, weil ich nur negative Dinge von denen gehört habe. Und das hat sich auch aus ganz vielen verschiedenen Kanälen bestätigt. Und sie konnten mir viele Dinge auch nicht garantieren. Zum Beispiel bei meinem alten Anschluss, den ich bei der Telekom habe, da habe ich 10 Rufnummern und 8. Ja, und die haben mir gesagt, naja, 2 können sie mitnehmen. Und ob sie ihre alte Rufnummer weiterhin behalten können, das können wir ihnen auch nicht garantieren. Und ich habe von den 10 Rufnummern 8 dreistellige Rufnummern, dreistellig, und eine 4-stellige Rufnummer und noch eine 6-stellige, glaube ich, dabei. Und das will ich nicht hergeben, das ist ja Gold, sage ich jetzt mal. Und die hätten sie mir alle weggestrichen. Ich hätte dann nur noch irgendwelche 2 Nummern und die Hauptnummer konnten sie mir nicht garantieren, dass ich die mitnehme. Und das war jetzt auch ein Hauptgrund dessen. Und halt auch die ganzen Reaktionszeiten, die ich bei der Telekom habe, da kannst du ja als Geschäftskunde Optionen dazu buchen.
Ja, das ist ja auch nochmal, wie gesagt, gerade geschäftlich, wenn deine Partner oder die Kunden auch die Nummer haben, ist halt immer.
Nein, auch die Reparaturreaktionszeiten. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich einen größeren Ausfall hatte damals, das war vor ein paar Jahren, da haben die mir hier einen Satellitenwagen vor die Tür gestellt, ein kleiner Anhänger, so ein kleiner Nachläufer. Und dann hatten die mich hier über Satellit angebunden. Und das stand ja innerhalb von 4 Stunden, hatte ich hier eine funktionsfähige Lösung der Telekom.
Ja, VIP, ne?
Nee, das kannst du im Monat dazu buchen, dass du von der Reaktionszeit.
Ja, sag ja, VIP.
Ja, das ist ein Witzbetrag. Der kostet 6 Euro im Monat. Dann hast du eine Reaktionszeit von 4 Stunden, dass die dir innerhalb von 4 Stunden werktags garantieren, dass du wieder Internet hast. Diese Option kann man mittlerweile auch nicht mehr dazu buchen. Und jedes Mal, wenn ich eine Vertragsänderung habe, dann wollen die mich dazu überreden, diese Option wegfallen zu lassen. Ich habe gesagt, den Teufel werde ich tun. Also ich bin vom Service her, von der Telekom, sehr, sehr begeistert.
Und ja, das sind diesen ganzen alten Legacy-Geschichten, ne?
Ja, und ich habe der Deutschen Glasfaser auch gesagt, ich habe hier einen Vertrag mit den Geschäftsbedingungen, habe ich denen das vorgelegt, könnt ihr mir das auch garantieren? Und davon konnten sie mir 90% nicht garantieren. Und dann habe ich gesagt, na, dann schleich dich. Ganz einfach, dann geh. Punkt aus.
Naja.
Weil was nützt mir das schnellste Glasfasernetz, wenn ich da keine Stabilität habe und keine Reaktionszeit? Das nützt mir gar nichts. Und dann hat er mir so dolle Dinge vorgeschlagen, ich sollte dann parallel den Vertrag bei der Telekom behalten und zusätzlich Glasfaser nehmen. Ja, wozu denn? tolle Ideen. Naja. Und somit ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann dieses Hoheitsrecht auf diese Glasfaserleitung aufgehoben werden muss. Und dass auch die Telekom die Glasfaserleitung, die Deutsche Glasfaser gezogen hat, nutzen darf. Ich glaube, das läuft ja nach 2 Jahren aus. Und normalerweise müsste das jetzt schon längst erledigt sein. Da warte ich auch noch drauf, dass ich die Nachricht von der Telekom bekomme, dass sie jetzt auch glasfaserfähig sind. Schauen wir mal. So ist das. Okay, aber lass uns jetzt endlich das Ding dicht machen. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen.
Ja, okay.
Also, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Jo.